Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Heute wieder mit einer Rezensionsfolge frisch gezockt. Das heißt, zwei Gesprächspartner, sechs Spiele. Jeder von uns bringt drei Spiele mit. Ja, und welche Spiele das sind und wen ich mir heute als Gast eingeladen habe, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, ist schon eine ganze Weile her, dass wir zusammen gepodcastet haben, aber wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder ein bisschen was zusammen gespielt, immerhin. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er sich heute wieder die Zeit genommen hat und bei mir ist wieder Nico Wagner vom Brettagoge-Podcast. Hallo Nico, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen, gutes neues 2025.
Stimmt, können wir noch begrüßen zum frohen neuen Jahr. Wir sind Mitte Januar. Da können wir loslegen. Und wir beide haben jetzt doch ein paar Mal zusammen gespielt. Ich habe mal geguckt, ich glaube, wir haben keines der Spiele, über die wir heute sprechen, gemeinsam gespielt. Einige andere, aber die haben wir tatsächlich alle nicht zusammen gespielt, wenn ich da meinen Aufzeichnungen Glauben schenken darf und meiner Erinnerung. Vielleicht trügt die aber auch, aber ich glaube bislang nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Und wir haben, glaube ich, eine ganz gute Auswahl an so kleinen Party- oder Kommunikationsspielen. Wir haben ein Quiz mit dabei, wir haben ein Eurogame mit dabei. Also wir haben, glaube ich, eine ganz schöne Mischung heute, oder? Was meinst du?
Also wir haben auch nicht diesen einen geheimnisvollen Superkracher miteinander gespielt, von dem noch keiner weiß. Und wir haben auch nicht zusammen diesen Superflop gespielt, über den wir gleich sprechen werden.
Aber wenn du dran bleibst, dann wirst du erfahren. Genau.
Teaser.
Und welchen Titel wir als fünften haben, das wirst du kaum für möglich halten.
Ja, genau, so in der Art. Wir lassen uns mal überraschen, sagen wir es mal so. Es wird auf jeden Fall als Lehrer würde ich sagen, es wird eine Podcast-Folge mit Rhythmisierung. Also wir haben so Ups und Downs. Es gibt mal Arbeitsphasen und dann gibt's mal lockere Phasen. Also es wird so hoch und runter gehen, emotional vielleicht.
Ja, da bin ich bei dir. Dann Rhythmusphase ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zum ersten Titel. Den hast du mitgebracht oder den wirst du vorstellen. Als Gast gebührt ja dir sozusagen immer die Ehre, den ersten Titel vorzustellen. Was haben wir uns denn als ersten ausgesucht?
Ja, da muss ich dir leider erstmal sagen, vorweg, dass der Name deines Podcasts jetzt geändert werden muss. Denn es funktioniert nicht, dass wir über dieses Ding jetzt da sprechen und du heißt der Boardcast. Eigentlich müsstest du dich jetzt umbenennen in den Teambildungsmaßnahmen-Podcast. Hast du darüber schon mal nachgedacht?
Da habe ich schon tatsächlich drüber nachgedacht. Ich habe auch überlegt, ob ich mich Board zu Katze nennen, aber ich habe mich dann dagegen entschieden.
Ja, weil wir sprechen jetzt über Mieze Katze, das von Jens Merkel, Ralf Zurlinde bei der Edition Spielwiese jetzt rausgekommen in Essen. Und mein Dad-Joke sollte jetzt schon so ein bisschen vermitteln, es ist gar nicht so sehr ein Spiel, sondern eher so eine Aktivität, würde ich sagen, was wir da machen. Denn wir versuchen zu einem Rhythmus, nämlich dem Mieze-Katze-Beat, kann man sich so vorstellen, als würde jemand Beatboxen, versuchen dann alle gemeinsam am Tisch irgendwelche Aktivitätsaufgaben in der richtigen Reihenfolge zu machen, wie zum Beispiel in die Hand zu klatschen, wenn Mieze, Katze wieder gesagt wird. Oder eine kleine Stoffmaus an den Sitzpartner weiterzugeben. Oder. Es sind sehr viele, ich glaube über 50 von diesen Sachen da mit in diesem Spiel drin. Und wie gesagt, einer von uns ist, noch nicht gesagt, aber jetzt gesagt, einer von uns ist jede Runde die Mieze-Katze, gibt also die Geschwindigkeit vor, indem man dieses Wort sagt. Mieze, Katze. Ich kannte früher als Teenager eher noch Mütze Glatze, aber das ist was anderes. Zum Glück haben sie es so nicht genannt, wie dem auch sei. Der Gag ist daran, es ist auch so eine Art Memory-Spiel. Denn wir kriegen jede Runde eine Aufgabe dazu, müssen aber eine alte Aufgabe verdecken. Das heißt, wir wissen immer nur, was gerade aktuell neu dazugekommen ist. Den Rest müssen wir einfach noch uns erinnern und trotzdem in der richtigen Reihenfolge machen. Das hat mich sehr erinnert an bis 20. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Das war auch so ein ähnliches Spiel. Funktioniert wirklich sehr gleich, nur halt eben nicht mit diesem Rhythmusaspekt. Und das ist auch schon der Punkt. Also du brauchst wirklich eine Gruppe dafür, die Lust hat, sich zum Affen zu machen, weil es ist einfach nicht jedermanns und jeder Fraus Ding, am Tisch zu sitzen und halt immer zu sagen, wie so eine Sekte fast schon, monoton, Mieze, Katze, Mieze, Katze, und dazu immer irgendwas zu machen. Da gibt's einfach Leute, die mögen das nicht. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, mich zum Affen zu machen. Deswegen habe ich da am Anfang auch wirklich Tränen gelacht, weil natürlich jemand dann in der Hektik, so ist das ja immer bei so Hektik-Spielen, dann irgendwas Falsches macht oder so eine Übersprungshandlung und dann macht er irgendwie 3 von diesen Aktionen auf einmal, weil er nicht weiß, was soll mein Körper jetzt gerade machen. Und dann brechen halt alle in schallendes Gelächter aus. Das ist schon wirklich sauwitzig. Aber, und dann darfst gerne du noch was dazu sagen, ich finde, mittlerweile nutzt sich's bei mir tatsächlich ein bisschen ab. Das ist so eins dieser Spiele, die macht man mal gern so als Gag mit einer Gruppe und dann macht man es vielleicht noch ein zweites Mal und dann sagen die aber auch, komm, lass uns heute was Richtiges spielen, so in Anführungsstrichen. Ne? Ich glaube, das ist so ein richtig cooler Titel, den hat man zum Beispiel als Lehrer irgendwie in seiner Sammlung und dann sagt man, ey, wir haben Klassenfahrt, wir haben irgendein Teambildungswochenende, wie gesagt, wir gehen auf Zeltlager, dann ist das ein super Spiel, was ich mitnehmen würde. Ich glaube, ich würde es jetzt aber ehrlich gesagt demnächst nicht mehr irgendwie mit zum öffentlichen Spieletreffen nehmen und sagen, da möchte ich das jetzt den ganzen Abend spielen, oder? So viel Spaß, wer das am Anfang auch gemacht hat. Es ist halt irgendwie wie ein Film, den ich jetzt dann schon zum 10. Mal gucke. So, der gefällt mir schon noch, aber ich weiß halt jetzt, was passiert.
Ja, es ist halt so ein Gag irgendwie. Und du hast meinen Kritikpunkt oder meinen Gedanken schon vorweggenommen, nämlich die Frage, ist das überhaupt ein Spiel? Ne? Ich habe nämlich das jetzt einige Male auf dem Tisch gehabt, auch mit Gruppen. Und dann kriege ich immer, dann verstehen die schon, was wir da machen und dann machen wir das alle und so. Und irgendwann sagen die, was ist denn das Ziel des Spiels? Also wann haben wir denn gewonnen? Also wann ist das denn vorbei? So nicht im Sinne von, wann ist es endlich vorbei, sondern worauf läuft's denn hinaus? Was soll denn passieren? Dann sage ich, naja, wenn wir hier 9 Fehler gemacht haben, dann haben wir diese 9 Katzenchips umgedreht und dann können wir gucken, wie weit haben wir es denn geschafft? Haben wir unseren eigenen Rekord geschlagen und sind wir besser als beim letzten Mal? Und dann sagen die meisten, ja gut, aber so oft spielen wir das ja gar nicht, dass wir jetzt herausfinden können, ob wir heute besser sind als beim letzten Mal. Dann müssten wir ja das schon in der Konstellation ein paar Mal spielen. Also da ist so diese Frage, die kommt dann schon meistens aus der Gruppe, wofür machen wir das eigentlich? Und dann sage ich, na, vielleicht einfach als Selbstzweck, weil es Spaß macht. Und ich hatte diese Woche eigentlich so eine Gruppe, wo ich dachte, da könnte das irgendwie ganz gut reinpassen. Ich hatte einen Kollegen von mir hier vom Impro-Theater, wo ich denke, naja, der ist offen auch für sich zum Affen zu machen. Meine Partnerin, die Hanna, war dabei, die ist auch sehr offen dafür, sich zum Affen zu machen. Und auch die Partnerin von meinem Kollegen und noch eine andere Kollegin vom Impro-Theater. Also eigentlich so eine Runde, wo man sagt, das ist ein super Auftakt. Und wir hatten da schon auch irgendwie Spaß, aber alle waren so am, was soll denn das? Alle fragten, warum machen wir das denn, wenn nicht als Selbstzwecke? Da sage ich, naja, komm, wir machen jetzt so diesen Beatbox-Rhythmus und dann habe ich das so ein bisschen angeleiert. Und tatsächlich habe ich oft die Beobachtung gemacht, du brauchst halt eine Person, die mit viel Energie die Gruppe motiviert, das zu machen, damit sich alle drauf einlassen. Und ich finde es sehr interessant, wenn du da eine Person dabei hast, die so ein bisschen blockiert oder so ein bisschen boykottiert oder so nicht so richtig Bock drauf hat, dann ist die Stimmung der Gruppe da relativ schnell am Arsch, weil so begeistert, dass dann alle irgendwie einsteigen und sagen, jetzt müssen wir aber hier loslegen, die ist dann doch nicht. Sondern wenn einer sagt, ach, so richtig cool finde ich es nicht, müssen wir das jetzt noch weitermachen, dann sagen 2, 3 andere, ja, mir geht's eigentlich auch so. So, das heißt, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, in einigen Runden, dass du immer so einen Leitwolf brauchst, der das irgendwie so anleitet. Und ich kann das auch an mir selber ganz gut beobachten. Ich habe auf der Messe, bin ich ganz oft irgendwie da vorbeigelaufen bei der Edition Spielwiese oder ich habe den Jens Merkel und den Ralf Zerlinde da gesehen, wie sie das 3 Tage mit Begeisterung gespielt haben mit ihren Gruppen, um dann irgendwie auf der Messe da so ein bisschen so ein Buzz zu erzeugen. Und von außen habe ich immer gedacht, was machen die da? Im Leben habe ich keine Lust, dieses Spiel zu spielen. Und dann ist es dann irgendwann soweit gewesen. Dann saß ich mit dem Jens und mit dem Ralf in einer Runde und dann haben wir das zusammen gespielt. Und die beiden haben da auch viel Energie reingegeben und viel Freude dran gehabt. Und dann habe ich schon gemerkt, ich konnte mich davon mitreißen lassen. Wenn du aber eben Leute in deiner Gruppe hast, die sich davon nicht mitreißen lassen, dann ist dieser Gag oder diese Idee schnell verflogen. Und wenn du Leute hast, die sagen, komm, ich lass mich da mal kurz drauf ein, dann macht das schon für eine Zeit lang Spaß. Aber so richtig als Spiel habe ich es auch nicht wahrgenommen. Dazu ist mir das Spielziel zu unklar. Ich weiß nicht, worauf es hinausläuft. Also ich habe es für mich eher so als Selbsterfahrung oder Gruppenerlebnis irgendwie auch abgespeichert. Und dann finde ich das schon irgendwie okay für ein paar Partien. Und das ist dann schon irgendwie ganz lustig. Aber mir selber ist es zu abhängig von der Gruppe. Und ja, das ist jetzt auch ein Spiel, das ich jetzt auch nicht noch dauernd auf den Tisch packen muss. Ich habe jetzt da irgendwie so meine 10, 12 Partien mal gespielt mit unterschiedlichen Konstellationen. Und keine der Gruppen, und es waren auch Gruppen dabei, mit denen ich häufiger spiele, haben es dann nochmal gefordert und sagt, oh, lass uns das nochmal spielen, das ist doch cool. Also vielleicht eher so ein, ja, Teambuilding trifft es, glaube ich, ganz gut. So eine Selbsterfahrungsmaßnahme als Gruppe. Mieze Katze.
Ich würde es nochmal ein bisschen anders tatsächlich ausformulieren, weil es erstaunt mich jetzt ein bisschen, dass du als Schauspieler in die Richtung argumentierst, weil für mich muss jetzt Kunst oder Kultur oder wie man es auch immer nennen mag, nicht zielgerichtet sein. ich gehe auch nicht auf irgendwie ein Konzert und denke mir dann danach, was hat mir das jetzt gebracht, sondern der Weg ist halt irgendwie das Ziel, das Erlebnis. Und Miezekatze ist jetzt, wie du schon sagst, halt kein Spiel, wo ich jetzt 6 Runden lang mir das Hirn zermarter und dann hoffe ich, diesmal über 120 Punkte gekommen zu sein oder so. Von dem her hat es jetzt kein Ziel. So, ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Will's aber auch, glaube ich, gar nicht haben oder ich brauche das für mich gar nicht, sondern es ist eben ein Spiel, was eine Erinnerung schafft oder so. So wie ich auch bei Crazy Words zum Beispiel heute immer noch Wörter habe, die weiß ich noch. Und ich weiß halt eben bei Miezekatze immer noch Situationen, wo das und das passiert ist und wir haben uns halt einfach scheckig gelacht. Und dementsprechend würde ich dem Spiel jetzt nicht den Vorwurf machen, es hat kein Ziel, sondern mein Vorwurf ist eher, dass die Erlebnisse, die dabei entstehen, nicht abwechslungsreich genug sind, weil dann halt einfach aufgrund der Masse dieser Aufgaben, die da drin sind, sind die dann halt auch oft sehr ähnlich. Ne? Also ob ich jetzt mal links rumklatsche oder rechts rumklatsche, das gibt's jetzt so nicht, aber ne, so als plakatives Beispiel, das fühlt sich dann halt irgendwie doch nach dem, wie gesagt, 6., 7., 8. Mal nicht mehr so anders an, dass ich sage, das ist ein anderes Erlebnis, ich möchte das jetzt nochmal erleben. Deswegen hatte ich vorhin dieses Filmbeispiel mit etwas, das ich schon öfters gesehen habe. Und da gibt's halt Spiele, finde ich, die machen ein gleiches Erlebnis. Ich habe vorhin schon mal bis 20 angesprochen, mit weniger Regelaufwand. Und das ist das, was ich da so ein bisschen schade finde. Sie haben es zwar total charmant formuliert, anders kann man das auch, glaube ich, gar nicht lösen. Sie haben halt in der Regel gesagt, wenn sich's wie ein Fehler anfühlt, war es wahrscheinlich einer. Finde ich eigentlich eine saucoole Regelung. Also mir gefällt dieses Augenzwinkern der Redaktion da. Aber das fühlt sich halt manchmal nicht so gut an am Tisch. Also du hast ja sau viele Regeln, wie zum Beispiel, du machst erst 2-mal dieses Miezekatze und dann machst du 3-mal diesen Durchgang und dann kommt die nächste Karte erst. Bis das erstmal jeder verstanden hat in der größeren Gruppe, dass du dann wirklich 3-mal beim ersten Mal nur dieses eine Ding hintereinander machst und beim nächsten Mal machst du 2 Sachen 3-mal hintereinander. Das sind so Kronkeligkeiten im Ablauf irgendwie, die manchmal dann so keinen Fluss aufkommen lassen. Und dann, wie gesagt, würde ich tatsächlich, außer ich bin jetzt irgendwie voll begeisterter Rhythmusfan, Musiker oder irgendwie sowas und mir geht's um diesen Beatbox-Charakter, würde ich für das Gefühl, was dabei entsteht und die Aufgabe, die ich habe, wirklich eher tatsächlich bis 20 zum Beispiel spielen. Ja, das hat mich dann tatsächlich länger begeistert. Aber ich finde es ein super Paket so an sich von, was da drin ist. Da ist tolles Material drin und so. Es war jetzt auch nicht wirklich übermäßig teuer. Man muss halt wissen, dass man sich kein Spiel holt, sondern halt eben vielleicht so eine Silvesteraktivität oder sowas ist das dann. Und dafür ist es, wie gesagt, ja auch okay. Ich würde es halt nicht ständig spielen.
Ja, ich habe noch einen Gedanken gehabt. Also es ist halt ein Gemeinschaftserlebnis. Das Material ist super. Da sind so 4 schöne kleine Boxen drin. Das sieht alles ganz, ganz toll aus, wunderbar. Ich glaube, das kann man auch mal so als Aufwärmübung oder Spiel im Schrank haben. Ich habe halt vom Impro-Theater bestimmt 50 so Theaterübungen, von denen ich denke, die machen in der Gruppe was Ähnliches, aber mehr Spaß und sind dann dadurch abwechslungsreicher. Und ich muss mir nicht dauernd eine neue Regel überlegen, weil es hakt ja immer dann, ich lege eine neue Karte aus und dann muss ich ganz oft nachgucken, was heißt denn jetzt diese Karte? Und dann gucke ich das rein und dann musst du das irgendwie der Gruppe erklären, dann übst du das kurz und dann fängst du wieder an, diesen Flow aufzubauen. Das heißt, du kommst eigentlich die ganze Zeit aus diesem Flow wieder raus, um dann wieder den neu aufzubauen. Das finde ich jetzt erstmal irgendwie, geht wahrscheinlich nicht anders in dieser Hinsicht, aber da fallen mir halt ganz viele Spiele ein, die wir als Schauspieler beim Impro-Theater als Aufwärmübung machen, die genau dieses ein ähnliches Gefühl erzeugen. Immer wenn jemand einen Fehler macht, lachen sich mal alle scheckig. Irgendwann ist man überfordert, denkt so, Brainfuck, und dann mache ich irgendwas. Und dann setze ich wieder neu an und komme wieder rein. Und ja, das bildet Miezekatze schon irgendwie ab, aber da kenne ich halt eben, wie gesagt, aus dem Theaterbereich 1000 andere Sachen, die was Ähnliches ein bisschen besser machen. So, das spricht jetzt dem Spiel nicht seine Daseinsberechtigung ab. Ich finde das schon lustig, das macht schon Spaß. Ich erinnere mich da auch an Situationen, wo ich mich scheckig gelacht habe. Aber wie gesagt, es ist jetzt kein Spiel, was ich dauernd auf den Tisch hole. Es klingt jetzt ein bisschen negativer, als ich es meinte. Es ist halt so ein, glaube ich, eine Aktivität, die auch immer mal wieder ein paar Fragezeichen hinterlässt. Und wenn du ein oder zwei in der Gruppe hast, die da keinen Bock drauf haben, dann kannst du es dir eigentlich gleich von der Backe schmieren, weil dann funktioniert es meines Erachtens eben nicht. Muss man halt wissen, dass du die richtige Gruppe brauchst dafür.
Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Wenn du da in der Redaktion gesessen wärst und du willst das Spiel international verkaufen, wie hättest du es denn auf Englisch genannt? Hast du auf BoardGameGeek mal geguckt, wie es auf Englisch heißt? Ah, okay, schade, du weißt es.
Ja, ich weiß.
Dann gib den Hörerinnen und Hörern mal 2 Sekunden, um nachzudenken, wie könnte man Miezekatze auf Englisch übersetzen? Und wie haben sie es gemacht?
Beats and Cats.
Beats and Cats, finde ich eigentlich schon auch ganz witzig.
Und das kommt ja auch tatsächlich aus dieser Übung, die man, wenn du Beatboxen lernst, kommt das ja aus dieser Übung heraus, dass du Beats Katze machst und da deswegen ja auch dieser Startspielermarker, die Beats Katze, die quietschende, da kommt das ja her.
Genau, das haben sich auf jeden Fall auch Jens Merkel und Ralf zur Linde gedacht. Illustriert ist das übrigens von der Sonja Müller geworden. Was für ein tolles Deutsch. Und es ist bei Edition Spielwiese rausgekommen. Mieze Katze, eine Neuheit aus Essen. Der Esse 2024.
Ach, wie schön. Guck mal, jetzt wird hier diese wird das übernommen in den allgemeinen Sprachgebrauch.
Natürlich.
Sehr schön. Ja, dann kommen wir zu einem Spiel, was eine BerlinCon-Neuheit ist, zumindest in meiner Wahrnehmung. Da habe ich es nämlich zum ersten Mal gespielt mit dem Olli Steinberger, glaube ich, damals. Ich meine, bei der BerlinCon, vielleicht ist es auch schon 2 Wochen früher rausgekommen, ein Zwei-Personen-Spiel von der Game Factory, was von Masafumi Mizuno konzipiert wurde, veröffentlicht wurde als Autor und illustriert von Yuko Iwase, nämlich Boreal, Duell um die verlorene Welt. Und ja, der Name impliziert es schon ein bisschen. Es handelt sich um ein Zwei-Personen-Spiel. Und bei diesem Zwei-Personen-Spiel entdecken wir zu zweit die Welt. Wir spielen Entdeckerinnen, die als Forscherinnen aufbrechen, um die Spuren der verlorenen Welt zu suchen und mehr Entdeckungen zu machen, mehr Erkenntnisse zu sammeln. Und da haben wir vor uns ein kleines Tableau mit einer Leiste, auf der wir Karten ausliegen haben, und zwar 8 Stück. Und haben vor uns jeweils nummeriert von links nach rechts von 1 bis 8 so eine Art Bezahlleiste. Und jede dieser Karten, wenn ich sie mir kaufen möchte, hat einen bestimmten Preis, einen bestimmten Wert. Und auf dieser Bezahlleiste von 1 bis 8 kann ich damit so eine Marke abtragen, wie viel Erkenntnisse habe ich denn jetzt ausgegeben, um diese Karte zu kaufen. Und dann lege ich den Marker eben weiter nach links und dann bleibt mir noch ein Restbetrag übrig. Und wenn ich nach ganz links unten rutsche, dann kriege ich immer so ein bisschen Bonuseinnahmen in jeder Runde für Karten, die in meiner Auslage liegen, die keine Karte an der oberen Kante haben, und eben noch so ein bisschen Standardeinnahmen, sodass ich also jede Runde wieder so ein bisschen Geld verdiene. Und was ich eigentlich machen will, ist mir eine Pyramide auslegen aus 4, 3, 2 und 1 Karte, die dann vor mir liegen, in der ich diese Karten natürlich immer nur so aneinander grenzen lassen kann. Das heißt, wenn ich eine Karte oben anlegen kann, dann brauchen die immer 2 Karten unten nebeneinander als Base, und dann darf ich da eine Karte oben drauflegen und möchte eben eine Pyramide bauen und die Karten nach bestimmten Gesichtspunkten anlegen. Und auf jeder Karte ist eben eine Punktewertungsregel angegeben. Wenn dann, keine Ahnung, 2 Siegpunkte pro grüne angrenzende Karte oder 1 Siegpunkt pro angrenzende Karte, 2 Siegpunkte für jede unterschiedliche Landschaftsart, 4 Siegpunkte für jede Landschaftsart, von der ich mehr Karten habe, und so weiter. So viele Siegpunkte, wie links an die Karten angrenzen. Also da gibt's dann halt für jede Karte eine eigene Wertungsregel. Und da möchte ich die möglichst günstig in meiner Pyramide anlegen. Ich kann mir zwischendurch auch mal eine Karte aus dieser Auslage reservieren, heißt das. Die nehme ich mir dann einfach, lege sie vor mich, wenn ich sie dir vielleicht wegschnappen will, und kann sie dann zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen und anlegen. Vielleicht kann ich sie mir jetzt noch nicht leisten, aber dann kann ich sie schon mal mir ergeiern. Ja, und dann gibt's noch so reingemischt Archivkarten. Davon darf jeder Spieler, jede Spielerin maximal eine in der eigenen Pyramide haben. Sind, glaube ich, 4 Stück reingemischt am Anfang aus, insgesamt 8. Und die bringen dann noch mal eine besonders wertvolle Wertung oder eine besonders gute Auswahl von Karten, und die kann ich dann eben noch mal nutzen. Dann gibt's bestimmte Karten, wie das so oft ist, die so Spezialeffekte haben, dass ich Karten miteinander tauschen darf oder dass ich neues Einkommen bekomme oder dass ich dir ein bisschen Einkommen wegnehme oder sowas. Also solche Sonderfähigkeiten oder Eigenheiten gibt's halt auf jeder Karte. Das Spiel ist in einer Viertelstunde relativ schnell gespielt, und am Schluss geht's natürlich darum, wer hat mit seiner Pyramide die meisten Siegpunkte ergaunert. Soweit so schlicht. Ich glaube, das Besondere, oder für mich das Besondere an diesem Spiel, ist tatsächlich diese Bezahlleiste. Die finde ich nämlich wirklich ganz interessant, dass ich die Auslage vor mir habe und dann mit diesem Bezahlmarker sozusagen schauen kann, ich darf bis zu dem Wert des Markers, den ich habe, eine Karte mir aussuchen, und dann kann ich den eben nach links abtragen und muss eben so ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wie viel wie viel Geld in Anführungszeichen oder wie viel Währung habe ich denn noch zur Verfügung? Ich glaube, Erkenntnis ist die Währung oder Erfahrung oder irgend sowas. Wie viel Währung habe ich noch zur Verfügung, um mir welche Karte dann zu kaufen oder zu reservieren? Und wie kann ich das möglichst günstig in meine Pyramide puzzeln? Und natürlich habe ich zwischendurch auch immer so Dilemmata, dass ich gerne eine Karte jetzt gerne hätte, die aber gerade just noch nicht so gut in meine Pyramide passt, dass ich sie also nicht da anlegen will, sondern irgendwie zum späteren Zeitpunkt und da so ein Gefühl zu bekommen, wann kann ich mir eine Karte reservieren, um sie dann einzulegen, welche Karte will ich dir vielleicht vor der Nase wegschnappen und wie kann ich dabei möglichst günstig meine Punkte zusammenstellen und auch meine Währung haushalten. Das ist so der Korridor, in dem sich dieses Spiel befindet. Genau, also ein relativ einfaches Zwei-Personen-Legespiel, was mir aber dann doch vielleicht aufgrund, vielleicht auch wegen der Einfachheit doch ganz gut gefallen hat. Wie war denn Boreal für dich? Was waren da deine Erfahrungen?
Lieber Herr Malzi, ich danke Ihnen für diese Frage. Wollte nochmal kurz, wir sind Bundestagswahlkampf, entscheidet euch richtig nächsten Monat.
Ui.
So, wollte ich nur noch mal kurz einschieben, hat sich gerade gut ergeben. Nee, also pass auf, Boreal. Erstmal vielen Dank tatsächlich trotzdem, dass du mir mal das Thema erklärt hast, denn obwohl ich irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6 Partien mal gespielt habe, war mir das so gar nicht bewusst, was wir da eigentlich machen. Also mir ist natürlich aufgefallen, dass die Karten sind wunderschön illustriert, dass es in irgendeinem Fantasy-Setting anscheinend spielt, weil das so richtig schön fantasievolle Landschaften sind, klar, aber was hast du gesagt, wir sind Abenteurerinnen und versuchen eine alte Welt wieder aufzurichten.
Jahrhunderte sind vergangen seit dem Ende der Welt, wie wir sie kennen, mal wieder. Niemand weiß genau, was zum Kollaps der Zivilisation geführt hat. Sicher ist nur, dass die Natur auf spektakuläre Weise zurückerobert hat, was ihr gehört. Diese neue Welt wird von ihren Bewohnern Boreal genannt. Nun sind zwei wissensdurstige Forscherinnen aufgebrochen, um sich auf die Spuren der verlorenen Welt zu machen. In freundschaftlichem Wettstreit eifern sie darum, mit ihren Entdeckungen zu mehr Erkenntnissen zu kommen als ihre Kontrahentin. Was werden die beiden auf ihren Reisen alles finden?
Ja, nee, ist klar. Aber zum Spiel selber. Ich gebe dir vollkommen recht. Also das, was das Interessante an dem Spiel ist, finde ich, ist auch diese Leiste. Da weiß ich noch genau, nach der ersten Partie habe ich mir gedacht, ey, das ist ja cool. Das ist ja eine sau-clevere Idee, dass das eine Interaktion gibt, die ein bisschen nerven kann, aber nicht so ganz fies ist, indem ich halt einfach dem anderen was wegschnappe, aber was vielleicht für ihn halt eh gerade noch sehr teuer ist oder so. Also da kann man schön so ein bisschen auf Duellebene miteinander interagieren. Das fand ich auf jeden Fall cool. Ich habe mich dann aber schon in der zweiten, dritten Partie an ein anderes Spiel erinnert gefühlt. Ich muss, sorry, die gleiche Box nochmal aufmachen wie beim letzten Spiel schon. Denn das Star Wars Deckbuilding Game, das hat ja was sehr Ähnliches gemacht. Das hat nicht so ganz gleich funktioniert, aber es war sehr ähnlich. Und da holt mich das Thema dann tatsächlich halt einfach mehr ab. Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil halt Star Wars natürlich eine bockstarke IP im Hintergrund hat, die es seit 40, 50 Jahren gibt. Die hatten halt ein bisschen mehr Zeit als Boreal mit seiner Story, die ich halt eben bis vor kurzem noch nicht mal kannte, mein Herz zu erobern. Da holt mich das einfach thematischer viel mehr ab. Und ich finde, da mache ich was Ähnliches mit der Leiste. Das soll ja aber nicht in Abrede stellen, dass es genug Leute gibt, die halt Star Wars einfach nicht cool finden oder die das Spiel noch nicht kannten. Und für die ist das sicher cool. Für mich halt aber jetzt nicht. Das ist aber, glaube ich, einfach ein Vielspielerproblem, weil ich halt eben so viele andere Spiele kenne. Genau das gleiche bei diesem Pyramidenbau. Da sagt jetzt jemand, der wie ich seit ein paar Jährchen Spiele spielt, halt, ja gut, das habe ich schon oft gemacht, Karten in irgendeine Auslage legen und dann bedingen die sich halt, was liegt links von mir, was liegt rechts von mir. Kommt jetzt bei Cosmos mit Castle Combo auch schon wieder so eins dieser Spiele raus. Also sowas gibt's halt schon 100.000 Mal. Da ist es mir dann irgendwie auch nicht anders genug zu anderen. So, das ist aber wieder das Problem, dass ich halt einfach das halt schon ganz oft gespielt habe. Das soll nicht heißen, dass das an sich ein schlechtes Prinzip ist. Das macht ja Spaß, sich das zu überlegen und auszuknobeln. Da habe ich mich jetzt aber dann wieder sehr erinnert gefühlt an Stella, hieß das letztes Jahr vom Schwerkraft Verlag. Das war sogar mein Top 10. Da baust du ja auch diesen Nachthimmel nach und der sieht fast genauso aus mit dieser Pyramide und da holt mich halt auch einfach wieder das Thema mehr ab. Ist aber auch viel, viel grübeliger gewesen. Also da gibt's dann noch viel schwierigere Wertungen. Also kurzum, bei mir wird's nicht noch häufiger auf dem Tisch landen, was aber nicht am Spiel selber liegt, sondern dass ich in anderen Ecken des Hobbys da was anderes für mich gefunden habe. Für Leute, die noch nicht so viele Spiele in der Art kennen oder die halt mit diesem Thema auch besser connecten können, die diese Illustration, die wirklich toll ist, auch schön finden. Ach, für die ist das bestimmt ein super 15-Euro-Titel. gibt ja genug Leute, die halt gerade ins Hobby eingestiegen sind. Aber es ist halt, glaube ich, kein Spiel für Leute, die seit 2015 schon Spiele spielen.
Nee, das nicht. Ich habe aber tatsächlich so ein paar, also ja, Star Wars ist halt ein Deckbilder und das ist natürlich hier kein Deckbilder. Die Bezahlleiste ist ein bisschen, ist natürlich ein bisschen ähnlich.
Genau, da meinte ich wirklich nur, da geht es nur um diese Leiste. Das genau. Pyramidenbauen ist dann das, was ich aus Stella kenne. Die zwei sind da so für mich ein bisschen reingemixt.
Genau, und Stella, wie du es gerade sagtest, ist ja deutlich grübeliger. Also da erinnere ich mich schon, da überlege ich schon, welche Karte nehme ich jetzt, wie puzzle ich die ein, welche Wertung nehme ich, auf was verzichte ich und so. Und da ist das hier natürlich wesentlich zugänglicher. Und ich habe das in einigen Runden gespielt, jetzt eben nicht mit so Leuten aus der lustigen Vielspieler-Bubble oder so. Das ist jetzt kein Spiel, was ich mit dir oder mit Stefan oder mit jemandem von den anonymen Ludoholikern irgendwie auf den Tisch bringe und sage, komm, das spielen wir jetzt mal irgendwie dreimal hintereinander. Das ist aber durchaus was, was ich mit einem alten Schulfreund von mir spielen kann, der jetzt vielleicht nicht so tief im Thema drin ist, oder mit Freunden von mir. Ich habe so ein befreundetes Pärchen, mit denen spiele ich regelmäßig und wenn dann einer mal kurz irgendwie 20 Minuten gucken muss, bis die Kinder eingeschlafen sind, dann ist das ein Titel, das kann ich dann mit der zweiten Person irgendwie gut spielen und die haben da viel Freude dran. So, ne? Und dann ist es so, ach guck mal, irgendwie ein netter Titel. Also wenn man was sucht, was man so als Pärchen oder zu zweit spielen kann, ohne jetzt voll tief im Thema drin zu sein oder schon 1000 Spiele dieser Art vor sich zu haben oder so, dann ist das, finde ich, wirklich ein prima Titel. Für mich ist langfristig ein anderer Zwei-Personen-Titel aus dem, der macht was komplett anderes, aber der ist eben auch von der Game Factory, deswegen ist er mir eingefallen, finde ich District Noir als Zwei-Personen-Duell-Spiel natürlich deutlich ansprechender, weil es dann doch irgendwie interessanter ist und längerfristig mich begeistert. Das spiele ich auch immer mal wieder, obwohl es auch schon 2 Jahre alt ist oder so. Aber ich fand Boreal wirklich, deswegen wollte ich auch gerne kurz drüber sprechen, weil es ist, glaube ich, so ein Titel, den haben viele nicht auf dem Schirm. Und wenn man aber eben was sucht, was man recht entspannt, als Pärchen, als Familie oder eben mal zu zweit spielen kann, wenn man gerade nicht so Lust hat auf was richtig Komplexes oder Kompliziertes oder sich das Gehirn zermartern mag, sondern was irgendwie Bekömmliches spielen mag, dann finde ich.
Oder was auch keinen großen Aufbau hat. Ich meine, es kommt ja auch in der kleinen Schachtel, du brauchst nicht viel Platz.
Genau, du legst diese Leiste zwischen dich, da kommen 8 Karten drauf, legst die Bezahlmarke an, dann baut sich jeder seine Pyramide eine Viertelstunde lang. Und dafür ist das wirklich ein sehr fluffiges, bekömmliches, nettes, kleines Spiel mit einer schönen Punktewertung, die auch nicht super kompliziert ist. Es ist alles übersichtlich gestaltet. Also das ist durchaus ein Titel, den man sich dann zu Gemüte führen kann, wenn man eben in so einem Korridor mal ein Spiel sucht. Deswegen fand ich den irgendwie jetzt zumindest würdig, dass wir mal ganz kurz drüber sprechen. Das ist jetzt kein Spiel, über das wir hier 20 Minuten rumphilosophieren müssten. Aber ich glaube, für so einen Korridor ist das prima geeignet.
Der Vergleich ist trotzdem witzig. Das ist ja wie wenn du Der Pate mit Herr der Ringe vergleichst, weil beide 3 Stunden gehen. Also District Noir und Boreal, nur weil sie 2 Personen, okay, also.
Nein, weil sie aus dem gleichen Verlag sind, wo man sagt, okay, ja, manchmal steht man ja so, deswegen stehen die ja auch immer so nebeneinander im Regal, zumindest bei meinem örtlichen Spiele-Dealer in so einer kleinen Schachtel auf dem Regal, 2 Personen. Also
sie machen halt echt was komplett anderes.
Komplett anders. Ja, ja, geht jetzt gar nicht um die Mechanik so, sondern ging um, wenn man zu dem einen oder zu dem anderen greift, dann ist Boreal, glaube ich, so eine zugängliche Variante. Und wenn man dann sagt, ach, ich suche was, was vielleicht ein bisschen längerfristig dient oder vielleicht auch noch ein bisschen gemeiner ist, dann wäre vielleicht District Noir eine ganz gute Wahl. Genau. Aber ja, mechanisch sind die komplett unterschiedlich.
Es versäumt halt auch ein bisschen, finde ich, Boreal, dass es dich in die Story so reinzieht. Jetzt, wo ich weiß, dass ich angeblich ein Abenteuer erlebe und eine alte Zivilisation aufbaue, es kann ganz gut kaschieren durch diese Illustration und das Thema vielleicht, dass es halt eigentlich ein abstraktes Legespiel ist, aber es kann mich jetzt halt nicht reinziehen. Das ist ein bisschen schade.
Aber seit du es weißt, ganz anderes Spielgefühl. Achte mal drauf.
Ja, nicht mehr ohne Thema spielbar.
Absolut, absolut. Sehr schön. Genau, das war Boreal von der Game Factory von Masafumi Mizuno und Yuku Iwase. Ein 2-Personen-Duellspiel. Und ja, beim nächsten Spiel bin ich also wirklich sehr gespannt. Das stellst du nämlich vor.
Jo, da gucke ich mal auf meinen Zettel. Das nächste Spiel ist, oh my God. Ah nein, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Ich bin schon beim Fazit gerade gewesen. Sorry, es heißt Oh My Pigeons. Ich kann dir leider gar nicht sagen, von wem. Das ist nämlich eins dieser Spiele, was wahrscheinlich in der Redaktion zusammen irgendwie erarbeitet worden ist vom Ursprungsverlag. Und dann haben die sich gedacht, wir können niemand einzeln da draufschreiben. Kleiner Tipp, dann schreibt halt einfach alle drauf, weil ich finde, auch die haben es verdient, auf die Schachtel geschrieben zu werden.
Bei Boardgame Geek steht Alena Istiff, ist mir aber im Spiel selber nicht begegnet.
Ja, das ist Artist, das ist ja die Tauben gezeichnet hat, aber das ist ja nicht der Designer. Das ist einfach kein, es ist nicht gecredited.
Ja.
Hasbro und so macht ja sowas auch mal ganz gerne oder Jumbo und dann kriegst du ja als Antwort, ja, das ist bei uns intern entwickelt worden. So, ja schon, aber die wollen vielleicht auch gerne auf der Schachtel stehen, nur weil sie halt jetzt nicht offiziell Game Designer sind. Irgendjemand hat sich's auf jeden Fall ausgedacht und dessen Nennung wäre ganz nett, ist halt hier jetzt leider nicht erfolgt. Vielleicht, sowas gibt's ja, wir sind ein paar Mal jetzt schon im Filmbereich gewesen heute, vielleicht ist aber auch so, dass die Person nicht genannt werden wollte. Sowas passiert ja auch immer mal wieder, dass Schauspieler oder Kameramänner oder wie auch immer sich danach denken, oh, in den Credits will ich vielleicht doch lieber nicht auftauchen, ist ja ein ziemlicher Murks geworden. Vielleicht haben wir sowas hier auch, denn ich muss sagen, es ist leider ziemlicher Murks geworden. Also es geht im Prinzip darum, dass du so fingernagelgroße kleine Plastiktauben, eben Pigeons, ist ja das englische Wort dafür, bei dir sammelst. Auf einer Bank heißt das, das ist so ein kleines Ablegeplättchen, was du vor dir hast, da passen 9 Stück drauf. In dem Moment, wo du das voll gemacht hast, hast du gewonnen. Jetzt könnte man ja ein schönes Spiel drum spinnen, wie komme ich an diese Tauben ran? Man kann aber auch einfach einen totalen Zufallsmechanismus nehmen. Und da hat sich Ravensburger gedacht, cool, das machen wir, das spricht bestimmt Leute an, die überhaupt gar keine Regeln mögen. Ja, aber auch die würden gerne ein gutes Spiel spielen. Das ist hier leider nicht der Fall, denn es funktioniert einfach über Karten. Du hast 3 Karten am Anfang auf der Hand und dann sagen die Karten sowas wie, nimm 3 Tauben aus dem Vorrat. Also der heißt irgendwie, wie hieß das, Taubenschlag oder so, weiß nicht mehr. Also du kriegst auf jeden Fall einfach 3 aus dem Vorrat. Der nächste spielt eine von seinen Karten aus, klau dem, der die meisten hat, 2 und leg sie auf deine Bank. Dann gibt's eine Karte, die sagt Würfel und dann mach, was da draufsteht. Ja, und ungefähr genau so spannend plätschert das dann durch, bis irgendwann einer sagt, ha, ich habe ja jetzt auf einmal 9 Dinger. Ich weiß gar nicht, warum. Habe ich gut gespielt? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich per Zufall jetzt 9 von diesen Tauben und ihr nicht. Edge, ich habe gewonnen. Bitte nicht nochmal von vorne. Also das ist wirklich so eins dieser uninspiriertesten Spiele ever, die ich kenne, weil da ist ja die einzige Entscheidung, die da drin ist, ist, welche von meinen 3 Handkarten lege ich hin. Aber in dem Moment, wo die Karte den Tisch berührt, ist mir der Effekt eigentlich schon egal, weil sie halt so banal sind. Und dann ziehe ich irgendwas nach und wenn ich Glück habe, kriege ich die Karten, die ich brauche. Wenn ich Pech habe, kriege ich sie nicht. Ich hatte Runden, da hat jemand so starke Karten am Anfang gekriegt oder einfach Glück beim Würfeln gehabt, dass wir 2 Runden gespielt haben. Dann hatte der seine 9 Tauben. Bäm, das war's. Bums aus Nikolaus. Nach 3 Minuten war Schluss. Das finde ich leider überhaupt nicht spannend, muss ich sagen.
Ja, ich kann dir da eigentlich nur beipflichten. Es ist ja sogar noch schlimmer, als du schilderst, denn ich kann ja ich habe nicht nur, dass ich keinen richtigen Einfluss darauf habe, wie gut oder schlecht ich das Spiel spiele. Es gibt ja noch so Glückselemente, dass dann jemand sagt, okay, jetzt kann ich würfeln und wenn ich würfel, kann ich irgendjemandem die Tauben von der Bank kicken. Dann kann ich nämlich den Würfel so rüberschnipsen und dann kann ich mir jetzt aussuchen, wen von meinen Leuten ärgere ich jetzt am meisten und wem zerstöre ich die komplette Bank und die komplette Auslage. Dann gibt's zwischendurch noch so einen Königsmacher-Effekt, den hatte ich auch mal in 1-2 Partien, dass dann jemand sagen kann, okay, jetzt haben 2 Leute hier 5 Tauben auf der Bank, wir spielen die letzte Runde. Es geht nämlich so lange, wenn alle Karten gezogen und ausgespielt sind und es immer noch keinen Gewinner gibt, auch das spricht ja für die Qualität des Spiels, dass das passieren kann, dann spielt man eben einmal alle Hand oder sozusagen noch eine Runde, hat noch eine Handkarte zur Verfügung und dann gibt's eben so eine Karte wie nimm 2 Tauben aus dem Vorrat und gib einem Mitspieler eine Taube. So, wenn du jetzt 2 Leute hast mit einem Gleichstand, dann kann die Person jetzt entscheiden, will ich das bei einem Gleichstand belassen oder will ich einen von beiden zum Sieger machen oder so. Also ich fand es wirklich, wirklich erstaunlich schlecht. Ich habe es allerdings jetzt auch in einigen Runden gespielt und es gab Leute, die daran Spaß hatten und ein guter Freund von mir, das war nämlich genau diese Runde jetzt da vor ein paar Tagen, der sagte, das finde ich total witzig, wollen wir das nochmal spielen? Dann haben wir das noch eine 2. Runde gespielt, ich bin fast gestorben am Tisch und der fand das wirklich witzig und ich sage, ja, aber guck mal, du triffst doch hier im Spiel keine einzige Entscheidung und schon mal gar keine interessante. Ja, aber das ist doch gerade das Lustige, das ist einfach so ein bisschen Glückssache und dann spiele ich so eine Karte aus und dann gucken wir hinterher, wer gewonnen hat. So, und dann war genau der in der 2. Runde, der dann sagte, okay, also jetzt haben hier er und ich und die Hanna hatten irgendwie 0 Tauben auf der Bank oder eine oder sowas und 2 andere hatten eben da 5 Tauben sitzen. Da sagte er, okay, ich will wenigstens einen klaren Sieger und er durfte dann mit seiner Karte einer Person eine Taube wegnehmen und hat dann dieser Person die Taube geklaut. Und dann hatte die Person, war dann als letztes dran und konnte dann irgendwie so eine Karte spielen, ich darf 2 Tauben ziehen und gebe irgendjemandem eine und hat dann damit wieder so ein Ungleichgewicht hergestellt oder so ein Gleichgewicht hergestellt und hat dann das Unentschieden herbeigeführt, wo ich sage, ja, es gibt noch nicht mal einen klaren Sieger dann, wenn du das irgendwie so spielst und ich habe wirklich, das ist so ein unbefriedigendes Glücksspiel, das ist, also ich habe es mir dann direkt geschenkt, habe gesagt, hier, nimm's bitte mit, schenke ich dir, das kannst du haben. Das ist für mich eines der misslungensten Spiele der letzten Monate, weil ich echt dachte, was soll denn das? Und es gibt ja auch gerade ein Spiel, was ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht als Kartenspiel, aber dabei viel, viel besser ist, nämlich Ich habe fertig. Da hast du auch nicht so richtig viele Entscheidungen, du hast aber viel, viel coolere Effekte. Also bei dem Spiel ist es ja so, dass du eine Karte ziehst oder eine Karte ausspielst und dann hast du aber Effekte, die das komplette Spielgeschehen völlig konterkarieren können oder durchmischen und dadurch kommt ja dieser Witz zustande. Wollen wir jetzt gar nicht das Spiel besprechen, aber wenn jemand so ein bisschen so ein Glücksspiel sucht, bei dem ich wenigstens interessantere Entscheidungen treffen kann oder spannendere Effekte habe, dann wäre auf jeden Fall Ich habe fertig hier das Mittel der Wahl und dann ist Oh My Pigeons ein komplett verzichtbares Produkt aus meiner Sicht, was einfach keiner braucht. Genau niemand.
Vor allem, weil du bei Ich habe fertig einfach Karten hast, die sich aufeinander beziehen und du dir dann wirklich taktieren kannst, dass du erst eine Karte weitergibst, um dann einen anderen Effekt auszulösen und so. Sowas fehlt halt hier komplett vollkommen. Also selbst die Fünfklässler in meiner Spiele-AG haben nach zwei Runden gemeint, boah, können wir jetzt bitte was anderes irgendwie, also selbst denen hat's nicht getaugt. Und ja, du findest immer irgendwem, den das Spaß macht, aber ich finde, das ist auch wieder vergleichbar mit, jetzt sind wir wieder bei Film und Fernsehen, zu sagen, ja, die Leute, die wollen doch alle Dschungelcamps sehen. Oder vielleicht sehen sie es halt jetzt nur noch, weil ihnen nichts anderes angeboten wird. Und ich bin immer so ein bisschen auf der Meinung, ja, die Leute gucken halt nichts anderes, weil ihnen nichts anderes angeboten wird. Und auch Leute, die an sowas Spaß haben, du hast ja gerade einen Alternativtitel genannt oder Lama oder was weiß ich, das sind auch tolle Spiele, die ähnlich einfach sind. Auch Leute, die in der Kategorie was spielen wollen, haben was Besseres verdient. So dass ich bei dem guten alten deutschen Sprichwort bleiben muss. Lieber die Taube auf dem Dach als Tauben im Spieleregal.
Ja, also schöne Zusammenfassung. Lasst Oh My Pigeons bitte da, wo ihr es seht, im Regal oder wo auch immer und greift zu irgendeinem anderen schönen Spiel. Es gibt so viele schöne Spiele mit einer Interaktion. Da braucht's Oh My Pigeons tatsächlich überhaupt nicht. Also von Ravensburger sehr misslungen.
Jetzt ja, vielen Dank, dass du die Abmoderation übernommen hast. Du kannst gleich weitermachen.
Ja, genau. Jetzt kann ich direkt die Überleitung machen, denn von sehr misslungen kommen wir jetzt, und das kann ich direkt vorwegnehmen, zu sehr gelungen, denn wir kommen zu einem meiner Kennerspiel-Highlights aus diesem Jahrgang. Den habe ich schon in unserem Jahresrückblick kurz erwähnt. Jetzt wollen wir den mal ein bisschen ausführlicher auseinandernehmen, nämlich Endeavor die Tiefsee. Das ist ein Spiel, was in einer Kooperation erschienen ist von Frosted Games und Board Game Circus, von Carl de Visser und Jared Gray, mit Illustrationen von Marusa Goryub, Fahid Al-Rajil und Josh Kappel. Und zwar haben wir hier ein Spiel, bei dem wir Forscher sind, mal wieder, offensichtlich mag ich Forschungsthemen, und wir wollen die Tiefsee erkunden mit unseren U-Booten. Und dazu haben wir verschiedene Crewmitglieder. Wir haben am Anfang erstmal so ein Universal-Crewmitglied, der 5 verschiedene Aktionen machen kann, jeweils nur einmal. Wir haben vor uns ein Spielertableau mit so 4 Leisten, die wir über das Spiel entwickeln können. Die erste Leiste gibt uns vor, wie stark das Crewmitglied maximal sein darf, dass wir uns zu Beginn einer Runde auswählen dürfen. Da kommt nämlich zu Beginn einer jeden Runde ein neues Crewmitglied in unsere Mannschaft und die können immer so ein bisschen was anderes. Die haben so entweder Fähigkeiten, die dann diese Leisten weiter steigern, oder sie bringen eben Aktionsmöglichkeiten in 1, 2 oder 3 Aktionen mit, die wir dann machen können. Die zweite Leiste, die wir auf unserem Spielertableau entwickeln, gibt vor, wie viele neue Aktionsscheiben wir zu Beginn einer Runde bekommen. Und die dritte Leiste, wie viele der Aktionsscheiben, die wir auf unseren Crewmitgliedern eingesetzt haben, wir wieder dort runternehmen können und zurückbekommen in unseren Vorrat, die wir dann eben auch zur Verfügung haben. Und die vierte Leiste gibt vor, erstens, wie viele U-Boote haben wir denn im Einsatz und wie weit und wie tief können die denn forschen? So, und das ist im Wesentlichen, sind das diese Leisten und die Fähigkeiten der Crewmitglieder, die wir im Laufe des Spiels benötigen. Wir haben noch eine weitere Ressource, nämlich das Wissen. Und das finde ich eben schön an dem Spiel, dass wir keine Rohstoffe aus dem Meer entnehmen und Korallen abrauben oder so, sondern dass wir Wissen einsetzen, um das Meer tiefer zu erforschen. Und das tun wir, indem wir eben mit unserem U-Boot da rumschippern, immer mal wieder ein Sonar aktivieren. Mit einem Sonar können wir ein neues Plättchen aufdecken, das sozusagen den Ozean darstellt, also entweder in der Breite oder in der Tiefe. Dann bekommt man immer so einen Willkommensbonus, der meistens auch dazu geneigt ist, diese Leisten weiterzuentwickeln. Wenn man da hingeht, bekommt man einen Bonus, also wenn man mit seinem eigenen U-Boot auf so eine Leiste fährt. Na, und dann gab es halt eben so verschiedene Aktionen, da kann man Meeresschutz betreiben mit so einer Meeresschildkröte. Das bringt einem in der Regel irgendwelche Vorteile. Wir können auf Tauchgänge gehen, um mehr Wissen zu bekommen oder Soforteffekte. Wir haben so ein gemeinsames Tableau, in dem wir so Erkenntnissteine oder Wissenssteine oder sowas einsetzen können, die uns auch Boni bringen. Wir können mit den Sonaren eben neue Plättchen aktivieren. Wir können so Forschungsprojekte oder Forschungsaufträge schreiben, mit denen wir dann Belohnungen bekommen oder unsere Crewmitglieder stärker werden. Also wir haben die ganze Zeit etwas, was uns auf die eine oder andere Weise belohnt. Und etwas, was ich an dem Spiel auch sehr besonders finde, ist, dass wir es entweder gegeneinander spielen können oder auch kooperativ oder auch solo. Und alle drei, über alle drei Spielformen kann ich was sagen. Also für mich ist Endeavor, und ich kann gleich ein bisschen ausführen, warum das so ist, aber tatsächlich ein absolutes Highlight momentan in diesem Jahrgang. Ich spiele es sehr regelmäßig. Ich spiele es sehr oft mit ähnlichen oder mit gleichen Leuten. Ich spiele es aber eben auch diverse Male solo. Und das ist für mich schon was Besonderes, weil ich oft so solo spiele. Spiele ich dann lieber bei Boardgame Arena oder sowas, ein schönes Spiel. Aber dadurch, dass das hier relativ schnell aufgebaut ist und kein umständliches Handling hat, ist das ein Spiel, was ich tatsächlich auch solo jetzt ein paar Mal gespielt habe, was mir da auch richtig gut gefällt. Ich fand's ganz witzig, der Udo Bartsch hat in seinem Blog Rezensionen für Millionen gesagt, dass das Spiel für ihn keine so eine emotionale Tiefe hat, dass man jetzt so einen Vibe hat von, das will ich dauernd spielen. Und das ist bei mir tatsächlich komplett anders. Das ist tatsächlich eines
der Spiele. Ich meine, Udo Bartsch, come on, wer ist das? Liebe Grüße.
Liebe Grüße an Udo. Also bei mir ist es anders. Für mich ist Endeavor tatsächlich ein Spiel, auf das ich gerade sehr viel Lust habe und mit dem ich auch auch regelmäßig Bock habe, mich weiter zu challengen, denn die Aufgaben, die man dort gestellt bekommt, werden schwieriger, im kooperativen Modus bockschwer, im Solo-Modus auch bockschwer. Es gibt insgesamt 10 verschiedene Szenarien, die man da spielen kann. Also echt ein Spiel, was mich fordert und was mir auch richtig viel Freude macht. Genau. Aber kann ich gleich alles noch mal ein bisschen ausführen. Wie ist denn dein Zugang zu Endeavor oder deine Haltung?
Also mein Zugang ist erstmal, dass ich der Chronistenpflicht halber mal erwähne, dass das Ganze ja im Prinzip eine Fortführung eines Spiels ist, was es eigentlich schon mal gab, nämlich Endeavor oder auf Deutsch Magister Navis hieß das, 2009 damals schon rausgekommen. Ich glaube, war das damals Lookout? Gleiche Autoren auch schon und es war damals auch auf der Empfehlungsliste Spiel des Jahres. Das ist bei den Geek Awards auch schon bei Best Gamers Board Game nominiert gewesen und so weiter und so fort. Beim Astor war es zum Spiel des Jahres nominiert. Das ist also ein durchaus wohl gelittenes Spiel. Das hatte dann ja schon mal vor ein paar Jahren, 2018 oder so, mit Age of Sail so eine Art Fortentwicklung bekommen und die wurde jetzt, glaube ich, eben jetzt nochmal dann in die Moderne rüber gerettet, indem wir jetzt mit U-Booten rumfahren. Ich muss aber tatsächlich Hand aufs Herz zugeben, ich kenne von den alten nix. Das muss ich jetzt irgendwie demnächst nochmal nachholen, einfach um das ein bisschen einordnen zu können für mich persönlich. Deswegen kann ich ganz unvoreingenommen an das Spiel jetzt rangehen. Und ich finde, das Spiel verspricht nicht zu viel, denn als ich die Schachtel gesehen habe, die sieht ja aus wie so eine knallgelbe, wasserdichte Forschungskiste oder so, dann noch mit diesem Barometer, was du von den Tauchgeräten kennst. Also es hat auf jeden Fall schon so das Gefühl vermittelt, ey, wir gehen jetzt irgendwie auf Forschungsreise, so fand ich zumindest. Und auch das ganze Brett, was dann so nach und nach entsteht, dieser Ozean, der sieht auch einfach immer richtig cool aus und ich habe nach wie vor Lust, den zu entdecken und zu gucken, was ist denn immer in dieser noch tiefer, schwärzer werdenden Tiefe da unten verborgen. Also das ist einfach auch grafisch oder illustratorisch so toll gemacht, dass ich Lust habe, das wirklich sprichwörtlich zu entdecken, das ganze Spiel. Der Untertitel ist ja Tiefsee, vielleicht hätte es auch heißen können Endeavor, der Platzfresser, denn wie gesagt, dieses Brett entsteht, du brauchst einfach wirklich einen Riesentisch. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist was für den nächsten WG-Spieleabend, denn allein schon zu zweit hast du da so viel Aufbau auf dem Tisch, der richtig schnell gemacht ist. Also die ganzen Aufräummöglichkeiten, die das Spiel bietet mit diesem Schuber und so, ist alles tipptopp. Du brauchst nicht lange, um das aufzubauen, aber es liegt halt einfach viel da. Das sollte man vielleicht schon wissen, weil jeder auch noch ja sein persönliches Brett hat und so.
Das hat so 5x5 so Karteikarten groß oder Postkarten genau. Große Felder da liegen. So. Und dann 25, das ist halt schon dann irgendwie so ein DIN A2 Papier oder irgend sowas. Ne?
Ja, und dann kommt ja noch das Missionsblatt genau. Dazu, dann kommt noch die Auslage mit den Arbeitern dazu. Also da liegt dann schon wirklich richtig viel auf dem Tisch. Aber ich finde auch, es lohnt sich total. Also es hat einfach an so vielen Stellen schöne Entscheidungen. Und ich muss dem Udo da leider auch widersprechen. Ich habe nach wie vor immer Lust, das zu entdecken, weil es halt eben auch diese verschiedenen Missionen gibt. Also du, es gibt eine bestimmte Mechanik, wie du so kleine Steinchen platzieren kannst auf so einer extra Karte, sagen wir mal. Und damit schaltet man sich auch Zeug frei. Und die funktioniert, wenn man das möchte, jedes Mal anders. Weil ich glaube, in der Grundversion sind es 8 von diesen Missionen. Mit Kickstarter irgendwie waren es mal 10 oder sowas.
10, glaube ich, sind es in der Grundversion, ja.
Oder 10 oder so, genau. Und die funktionieren jedes Mal ein bisschen anders und werten dann auch gewisse Sachen am Schluss anders. Also die sind verknüpft mit anderen Endabrechnungen. Und dadurch muss ich wirklich jedes Mal meinen Fokus auch verschieben. Ich kann nicht dieses Mal den gleichen U-Boot-Stiefel anziehen wie das letzte Mal und sagen, jetzt spiele ich den halt wieder so runter, weil das halt einfach vielleicht nicht zu der Endwertung diesmal passt. Und dann finde ich auch noch ganz besonders toll, das ist ja so ein ganz klassischer Tableau-Bilder, so ein Leistenschubser, hast du ja schon gesagt, ich verbessere meine Fähigkeiten, ich kriege jede Runde neuen Angestellten dazu und deswegen kann ich immer mehr machen. Sowas nennen wir Brettspiel-Nerds ja ein Tableau-Bilder. Und das ist aber einer, wo ich mir auch noch überlegen muss, welche Teile möchte ich für die nächste Runde fertig machen? Und das haben halt nicht viele. Ganz oft ist es ja so, dass du sagst, komm, am Ende wird alles resettet, nächstes Mal kannst du wieder aus den Vollen schöpfen. Ja, hier muss ich schon ein bisschen aufpassen, welche Effekte ich mir irgendwie für die nächste Runde aufbewahren will, welche ich mir wieder freischaufeln möchte über die Aktionen, die da halt eben so passieren oder die Sachen, die im Rundenablauf passieren. Und das sind schon so Entscheidungen, die so ein kleines Sahnehäubchen drauf machen auf das, was ein Tableaubilder normalerweise macht und holt mich als Gesamtpaket total ab. Ich finde allerdings, und das kann ich noch nicht gut, vielleicht kannst du das irgendwie ein bisschen anders bestätigen, ein Tableaubilder lebt auch davon, dass man Extremstrategien mal ausprobieren kann. Die finde ich hier sau schwer. Also es gibt ja diese Stufe 5 Angestellten, die dann noch extra Punkte geben. Ich habe das einmal geschafft, mir einen davon zu holen und dann habe ich aber die ganze Partie so hart drauf hingearbeitet, weil wenn du die entsprechende Leiste dafür vorschubst, machst du ja mit den anderen Leisten fast nichts und dann passiert einfach nichts in den Bereichen. Und das fand ich echt schwer zu erfüllen. Und ich würde aber gern so Extremstrategien da ausprobieren. Wie ging es dir denn? Hast du sowas mal ausprobiert? Zu sagen, ich fahre diesmal nur rum und verzichte auf alle anderen Sachen oder so?
Ja, ich habe das ausprobiert, aber es hat nicht so richtig gut funktioniert auch. Also ich kann mir so ein Stufe 5 angestellt, dann kann ich mir einen, vielleicht noch einen zweiten holen, wenn ich die Leiste ganz früh entwickelt habe. Aber das ist ja schon auch immer eine Aufgabe. Du musst ja diese Leisten wirklich dann, die gehen ja dann ein oder zwei Schritte nach vorne. Du musst ja dann irgendwie hinten bei Stufe 10, 11, 12, kannst du dir dann irgendwie diese kostbaren Angestellten holen, die dann nochmal Punkte bringen. Und so viele Punkte bringen die gar nicht, als dass sich das lohnen würde, dann auf den anderen Kram zu verzichten, weil die bringen ja dann mal 4, 5, 6 Punkte oder sowas. Das sind dann so vielleicht 8-10% der Gesamtpunkte, je nachdem, aber du hast halt, du musst halt dann sozusagen alle anderen Leisten liegen lassen und ich habe das ein paar Mal probiert, aber das führt aus meiner Sicht nicht zum Ziel, weil du brauchst ja schon, wenn du mehr Angestellte hast, brauchst du ja auch mehr Aktionsscheiben, die du dann da drauf legst oder musst dann gucken, welche Aktionsscheiben räume ich mir wieder runter und das finde ich tatsächlich jede Runde so eine tatsächlich spannend zu gucken, brauche ich eigentlich neue Aktionsscheiben, also will ich die grüne Leiste weiter steigern, um mir neue Aktionsscheiben zu holen oder will ich die gelbe Leiste weiter steigern, weil ich habe schon so viele Aktionsscheiben auf meinen Männchen da liegen, dass ich mir die wieder runternehmen möchte. Und das finde ich tatsächlich hochgradig interessant. Und was du eben auch angesprochen hast, ist eben auch was mir gut gefällt, diese unterschiedlichen Aufgaben, die mir in jeder Runde eine andere Wertung bringen. So, und das heißt, ich muss eigentlich in jeder Runde ein bisschen anders spielen. Es gibt Runden, die belohnen dann, dass du, was weiß ich, rechts und links, also sozusagen in Karte 1 und 5, möglichst viele Sonare aktiviert hast. Ja, du musst aber erstmal Karte 1 und 5 entdecken. Du startest irgendwo in der Mitte und musst dich dann erstmal nach außen ausbreiten, ja.
Dass man rechts irgendwas aktiviert, sollte niemals belohnt werden.
Oh, jetzt wird er wieder politisch. In den äußersten Karten, ja. In den äußersten Karten oder in den tiefsten Tiefen, also in Stufe 5 unten sozusagen, dann muss ich halt erstmal mein U-Boot weiterentwickeln und dann da möglichst viel hin und her fahren. Oder es gibt Karten, die dann eben den Meeresschutz belohnen, den ich vielleicht aber dann auch mal in der oberen oder unteren, in der ersten oder zweiten oder dritten Stufe machen kann. Da muss ich vielleicht gar nicht so tief nach unten tauchen. Und deswegen spielt sich jede Partie tatsächlich so ein kleines bisschen anders. Und das ist was mir hier total gut gefällt, dass ich eigentlich immer wieder sage, okay, mal gucken, was jetzt passiert, mal gucken, was wir jetzt entdecken. Und selbst wenn ich die erste oder zweite oder fünfte Mission jetzt zum wiederholten Mal spiele, spiele ich trotzdem immer jedes Mal ein kleines bisschen anders und muss immer genau gucken, was lässt mir das Spiel eigentlich noch für Optionen, welche Felder sind noch frei, was machen meine Mitspielenden, Es spielt sich übrigens auch komplett unterschiedlich, finde ich, wenn du das zu zweit oder zu fünft spielst, weil du natürlich zu viert natürlich dann viel mehr Felder abdeckst. Also da ist dann insgesamt viel mehr los, es wird mehr entdeckt, die Felder sind schneller voll, man muss sich schneller irgendwie orientieren, wo man sich ausbreitet. Zu zweit ist es ein bisschen gemütlicher und das finde ich an dem Spiel wirklich toll. Und ich weiß nicht, hast du diese kooperativen und die Solo-Varianten auch mal probiert für dich?
Nee, ich erkenne tatsächlich nur die ganz normale. Also ich habe nicht Solo und nicht kooperativ oder so. Also ich habe bisher noch, war noch sehr damit beschäftigt, diese Pläne durchzuarbeiten. Und, ich muss ehrlich gestehen, da bin ich noch nicht mal durch. Ich bin jetzt auf Plan 7, glaube ich, angekommen. Also ich müsste 7 Partien gemacht haben. Plan 8 wäre jetzt der nächste.
Ja, also ich habe jetzt tatsächlich mit einigen Leuten, mit Stefan Hanf oder mit Olli Steinberger, liebe Grüße, habe ich diese kooperativen Modi mal durchgespielt und die sind dann wirklich bockschwer. Also selbst wenn du im ersten Level sagst, du willst nur 3 Ziele erreichen, also es gibt dann so verschiedene Ziele, ne? Es gibt so 3 Einzelziele, dann gibt es ein Ziel, wo du möglichst viele Punkte miteinander machen musst und dann gibt es noch so 3 Karten, die jede Runde wird eine aufgedeckt mit so Zielen, die du dann erreichen kannst. Das heißt, du hast insgesamt 7 Ziele zur Auswahl und kannst dich dann entscheiden, mache ich es möglichst leicht und will eben kooperativ 3 Ziele erreichen oder will ich alle 7 Ziele schaffen? Und wie jemand im Leben alle 7 Ziele oder auch nur 5 Ziele erreichen will, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Es ist bockschwer und voll herausfordernd. Ich hatte so einen Abend mit Olli, wo wir dann nach der Partie sagten, hä, jetzt haben wir so grandios gescheitert, das müssen wir direkt nochmal machen und nochmal. Und dann haben wir es echt probiert. Und das ist wirklich bockschwer. Und auch Solo musst du dann auch solche Ziele erreichen. Und du hast im Solo und im kooperativen Modus auch noch Krisenkarten, die dann reinkommen, die dann heißen, so, jetzt gibt's irgendwie einen Strudel und alle U-Boote werden nach links geschwemmt. Und dann werden alle auf die in ihrer jeweiligen Tiefe auf die Karte am weitesten links geschoben oder irgend sowas. Das heißt, deine Spielstrategien, die du dir überlegt hast, jetzt schwimme ich erst dahin und von da aus mache ich das und so, die kannst du dann halt wieder in der Pfeife rauchen. Und da freue ich mich total drauf, wenn da jemals eine Erweiterung erscheint. Also ich bin echt so an dem Punkt, wo ich denke, ich hätte gerne mal ein paar mehr von diesen Zielen zur Auswahl für den kooperativen Modus und auch ein paar mehr Krisenkarten, weil das macht mir tatsächlich richtig Freude. Und da eben besser zu werden. Es ist mir einmal gelungen, mit dem Stefan Hanf zusammen auf dem leichtesten Level, also auf dem ersten Level 3 Ziele zu erreichen, die leichteste Stufe sozusagen. Alles Weitere ist mir bislang noch nicht vergönnt gewesen. Ich glaube, mit Olli habe ich es noch gar nicht geschafft. Korrigier mich lieber, Olli. Ich will dir nicht Unrecht tun, aber ich glaube, wir haben es noch nicht geschafft derzeit. Und es reizt mich total, auch das besser zu machen und besser hinzukriegen. Und dann eben auch im kooperativen Spiel. Ich habe auch noch nicht alle 10 Pläne durch. Dann eben auch die weiter zu entdecken, im kompetitiven Spiel alle 10 Pläne zu entdecken. Das ist einfach ein Gesamtpaket, was mir wahnsinnig gut gefällt. Also es ist für mich wirklich so ein Kennerspiel-Highlight in diesem Jahr bisher. Und ich werde dem Spiel auch überhaupt nicht müde. Ich werde jetzt nächste Woche auf eine Dienstreise fahren und werde da jeden Abend irgendwie allein im Hotel sitzen. Ich überlege schon, ob ich Endeavor mitnehme und das dann solo abends im Hotel spiele, weil mir das tatsächlich einfach richtig Freude macht.
Ich hatte ja bleibt mir schon die Stimme weg bei dem, was ich sagen will. Ich hatte ja bei unseren Ersteindrücken von der Messe schon so als eins meiner Highlights und es hat sich tatsächlich auch da oben gehalten. Ich will dem auch noch ein ultimatives Lob quasi aussprechen für Spiele aus dem Bereich. Ich habe mich jetzt schon ein paar Mal, pardon my French, aber drüber ausgekotzt bei uns im Podcast, dass einfach viele Spiele zu übertünchen versuchen, dass sie keine besonders kreativen Ideen hatten, sondern einfach halt versuchen, immer noch mehr dran zu flanschen und ran zu klatschen und hinzubiegen und dadurch einfach so Euro-Frankensteins entstehen, die einfach dann irgendwie keinen Spaß mehr machen. So, es ist halt einfach überladen, es gibt für jede Aktion 98, 12 Trillionen Detailregeln, wenn das, dann passiert hier, aber if not then, das mag vielleicht Informatikern Spaß machen, mir dann halt aber jetzt mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr. Und Endeavor ist genauso ein Spiel wie zum Beispiel auch Concordia, das ist eins meiner Lieblingsspiele, da sind die Aktionen super einfach. Und es geht einfach drum, die gut miteinander zu kombinieren. Das Spiel hat's nicht nötig, super komplizierte Aktionen irgendwie zu machen, wo jede Aktion eine Seite Erklärung braucht. Ist sie, glaube ich, in der Regel sogar schon mal, aber weil halt viele Beispielbilder drin sind. Aber es ist einfach, wenn du tauchst, fahr da hin, heb so ein Plättchen auf, fertig. Wenn du irgendwie eine Publikation machen willst, hab das Symbol, kauf die Karte, fertig. So, das sind einfach richtig schöne 6 Standard, einfache Popelaktionen, nenne ich es jetzt mal. Aber diese Verbindung macht's halt. Und das ist das, was dieses Spiel so bockstark macht, dass ich richtig tief, pun included, reintauchen kann, wenn ich möchte. Ohne, dass ich vorher mir halt eben wie bei anderen Spielen dieses Jahr, was weiß ich, Zivolution oder sowas, mir einfach vorher eine Doktorarbeit aus dem Rücken leiern muss, damit ich das irgendwie mal spielen kann. Und das macht es halt einfach bockstark, finde ich.
Und das ist genau, genau wie du es beschreibst. Ich habe, ja, du kommen ja beide immer von der Messe wieder und haben dann einen Kofferraum voller Rezensionsexemplare oder
kriegen. Ja, von der Esse bitte, ne?
Esse. Esse natürlich, genau. Oder kriegen die irgendwie zugeschickt oder so. Und dann ist ja immer so die Frage, ach, was spiele ich heute oder welchem Spiel widme ich mich so? Und dann liegen natürlich auch so ein paar Spiele, die man irgendwie so schnell spielt, weil man sagt, ach, guck mal, Regeln schnell gelesen und so. Und dann gibt es so ein paar, wo ich denke so, puh, ja, dann wage ich mich mal demnächst irgendwie dran, wenn ich mal irgendwie ein, zwei Stündchen Zeit habe an Seti oder Zivolution. Da brauche ich dann ein bisschen mehr Zeit, um mir mal die Regeln anzugucken. Und Endeavor lag so auf dem Stapel, weil ich es im Verdacht hatte, oh, das ist bestimmt wahnsinnig komplex auch. Sieht nämlich ein bisschen so aus. Und dann hatte ich einen sehr schönen Abend bei Zerlix und war mit dem Stefan Hanf bei Zerlix zu Gast in Frankfurt von Spiel doch mal. Auch euch liebe Grüße. Und gesagt, oh ja, das können wir doch gerne spielen. Wisst ihr schon, wie das geht? Ja, ja, wir spielen das gerade auch oft und gerne. Erklären wir euch. Und dann waren die irgendwie in 5 Minuten mit der Erklärung fertig. Der Stefan hat das eben kurz erklärt und dann dachte ich so, ja, das war's jetzt. Und es ist genau dieser Effekt, wenn ich das auch mit so viel Spielern spiele, dann packe ich das auf den Tisch und dann bist du in 5 Minuten, hast du die Regeln erklärt und sagst, das sind die Aktionen, mach sie und guck, dass du das möglichst gut. Ja, vielleicht dauert es 10 Minuten.
Sagen wir mal 15 vielleicht.
Also auf jeden Fall nicht lang.
Aber so. Für sein Gewicht, für die Gewichtsklasse schnell.
Ja, ja, total schnell. Ne? Vielleicht 10 Minuten, was weiß ich. Also jedenfalls ganz schnell. Und du musst nicht viel erklären. Es sind ein paar Aktionen, die du dann da hast. Und alle sagen dann, echt, und das war's jetzt. Und dann steckt aber die Tiefe, wie du es gerade sagtest, wirklich im Spiel, in der Kombination der Aufgaben. Will ich jetzt Siegpunkte holen, indem ich meine Marker auf dieses Extra-Tableau setze? Will ich irgendwie ein individuelles Ziel da erfüllen, was da an der Seite aufgedruckt ist? Möchte ich möglichst noch mal meine Leiste weiterentwickeln und darüber Punkte machen? Also das sind einfach tolle Entscheidungen, die runtergebrochen sind auf ein paar wenige Aktionen. Und das ist eben genau das, was das Spiel so schön macht, dass man es ja doch relativ schnell erklärt hat und dann in dem Spiel selber und in den Entscheidungen und in der Abwechslung über diese einzelnen Szenarien und Boards und auch Kärtchen, auch in den Szenarien, es liegen ja immer andere Kärtchen auch aus. Man nimmt sich immer 2, darf sich 1 davon aussuchen und hinlegen. Die Crewmitglieder, die ich habe, sind immer andere und das ist so ein Spiel, bei dem ich immer denke so, ah, beim nächsten Mal mache ich es noch ein bisschen besser. Und beim nächsten Mal kriege ich es noch ein bisschen besser hin und dann sitze ich wieder, dann denke ich so, ah, scheiße, wieder ein Dilemma. So, also richtig guter Titel. Freue mich schon, über den mehr zu hören. Ich habe einen Kritikpunkt, den habe ich auch schon in unserem Jahresrückblick geäußert. Beim Abdruck der Logos von Frosted Games und Board Game Circus auf dem Titel ist ihnen, glaube ich, die Eitelkeit durchgegangen, weil das Cover finde ich nämlich bockstark mit diesem unter Wasser befindlichen Kasten oder Karton oder so oder Köfferchen und dann ist so zentral mittendrin riesig groß sind diese Logos da drauf geflanscht. Die finde ich hätten auch 50% kleiner sein können und rechts unten in der Ecke. Das hätte, glaube ich, so einfach der Optik des Covers ganz gut getan. Aber hey, wenn das der Kritikpunkt ist, dann jammern wir hier auf einem ganz hohen Niveau. Also ganz toller Titel. Highlight offensichtlich für uns beide, freue ich mich. Endeavor, die Tiefsee von Board Game Circus und Frosted Games. Karl de Visser und Jared Gray haben es entwickelt als Nachfolger von Magister Navis oder dann eben auch Endeavor. Und ich hoffe, dass wir von dem Spiel noch die eine oder andere Erweiterung bekommen, neue Szenarien, neue Kärtchen, neue Crewmitglieder, neue Krisenkarten. Ich glaube, da steckt so einiges drin. Freue ich mich drauf.
Beim Originalcover war das übrigens aber auch schon so, dass Burnt Island Games und Grand Gamers Guild mitten drauf war. Vielleicht mussten sie auch einfach nur dahin, weil es der Klassiker ist. Sie hängen in der Produktionskette mit drin und dann werden halt die deutschen Druckdaten da reingespeist. Aber es bleibt an sich gleich, könnte ich mir vorstellen.
Ist ja jetzt auch kein Beinbruch. Das Spiel jedenfalls ist sensationell und ja, viel Spaß beim Spielen, falls du als Hörerin oder Hörer dich auch Endeavor widmen willst. Übrigens vielleicht auch noch ein Lob, die Anleitung, die ist total schlank. Das sind, glaube ich, 8 Seiten oder sowas, also sehr klein, kurze Anleitung, toll illustriert, toll beschrieben, alles gut verständlich, also auch da super starke Arbeit.
Ja, und so geht's halt auch, ne? Also andere, nehmt euch gerne mal ein Beispiel dran. Man muss es nicht immer auf Teufel komm raus einfach verkomplizieren. Das macht's meistens nicht besser.
Plastikfrei, umweltfreundlich verpackt. Die Crewmitglieder sind in so einem Schuber verpackt. Auch das finde ich cool. Das stimmt, ist wie so ein Eierkarton-Pappe, ne? Da ist so ein Schuber, da sind die sauber aufgeräumt. Das Plastik, was drinsteht, das habe ich irgendwo gelesen, ist so ein abbaubares, recycelbares Plastik, in dem die ganzen Holzsteinchen drin sind. Also wirklich rundum richtig gelungenes Gesamtpaket. So, Begeisterung Ende. Nächstes Spiel. Sag mal, Nico, wie gut kennst du dich denn eigentlich aus mit Nadelstrümpfen? Nee, wie heißen die? Strumpfhosen. Nadelstreifen.
Nadelstrümpfe, das klingt nach einer Foltermethode aus dem Mittelalter. Strumpfhosen. Pf,
oder Zombies einen, oder Süßigkeiten oder Soßen oder bekannten Elefanten.
Auf einer Zahl, Skala von 1 bis 10 nehme ich mal die 4 vielleicht. So zumindest könnte das eben bei dem nächsten Spiel passieren. Es nennt sich Quiz und ich spreche es jetzt mal deutsch aus. Es ist Quiz, also K-W-I-Z. Ist quasi homophon zu Quiz, aber man schreibt es anders. Und es ist eben ein Quizspiel, in dem wir selber einschätzen müssen, wie gut bin ich wohl in der Kategorie, die mir durch die nächste Karte vorgegeben wird. Und dann kriegst du entsprechend viel Punkte, wenn du richtig antwortest. Das war eigentlich schon das ganze Spiel. Es ist 2024 erschienen, auch hier wieder kein Designer angegeben, kein Artist angegeben, nur der Verlag Les Éditions de Base. Die haben aber gedacht, das ist nicht nötig, die anderen mit anzugeben. Ich check's nicht. So schwer kann das doch nicht sein, Leute. Irgendjemand muss diese Karten doch bedruckt haben, beziehungsweise sich die Fragen dafür ausgedacht haben. Egal. Was sie auch nicht brauchen, haben sie gedacht, und dann habe ich schon mal meinen größten Kritikpunkt hier so ein bisschen abgefrühstückt, was das Material angeht. Sie haben sich auch gedacht, ach, das ist so ein bisschen anbiedernd cool und die Twins, die finden es sicher bestimmt voll funny, wenn wir das so machen. Sie haben einfach keine Spielsteine reingetan, sondern haben gesagt, komm, nimm halt einfach irgendwas. Wie gesagt, wahrscheinlich dachten sie, es ist nett und man personalisiert damit so ein bisschen sein Spiel, weil jetzt kannst du irgendwelche Lego-Figuren von zu Hause nehmen oder so oder deinen Autoschlüssel oder deine Blutdrucktablette, die du später noch nehmen musst, was weiß ich. Du kannst also irgendwie deinen Zählstein für die Punkte frei wählen. Ich persönlich als alter weißer Mann hätte lieber gern ein vorgegeben gehabt. Bitte packt mir einfach eine kleine Holzscheibe rein oder so, dann bin ich schon zufrieden. Wenn sie lila ist, bin ich sogar doppelt zufrieden. So, aber jetzt geht's im Prinzip darum, es gibt verschiedene Kategorien. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Das ist irgendwie so Alltagswissen, Wissenschaft, Natur und dann irgendwie so Entertainment oder sowas. Also die kommen aus so ein bisschen verschiedenen Bereichen, die Fragen. Je nachdem, auf welchem farblichen Feld du stehst, kriegst du dann eben vorgelesen. Sag mal, wie gut kennst du dich mit den Simpsons aus? Zwischen 1 bis 10. Du wählst dir eine aus und wenn du die richtig beantwortest, kriegst du eben entsprechend viele Punkte. Dabei ist es halt so, dass die 1 wirklich immer also super einfach ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Frage da war. Nehmen wir mal die Simpsons. Welche Farbe haben die Simpsons? Gelb oder lila blassblau Move als zweite Antwort? Naja, gelb halt, ne? So, dann kriegst du einen Punkt. Und so sind die halt auf allen Karten. Also du könntest es mit ein bisschen gutem Willen einen Ketchup-Mechanismus nennen, dass du wenigstens ein bisschen vorwärts kommst. Aber spannend ist natürlich halt, in die höheren Fragen reinzugehen. Und wenn dann halt mal ein Thema kommt, mit dem du dich richtig gut auskennst, denkst du vielleicht so, na komm, so eine 9 oder 10 könnte ich vielleicht schon mal riskieren. Ist dann halt aber auch wirklich echt ein bisschen Glücksspiel, was da für eine Frage kommt. Also unserer Erfahrung nach, so in den 7er bis 10er Fragen, da ist dann schon manchmal sehr austauschbar, wo wir dann gesagt haben, das ist jetzt die 7 und das ist die 10, wäre für mich gefühlt genau andersrum gewesen. Aber hey, ich könnte das, glaube ich, auch sauschlecht einschätzen, wo jetzt da genau der Schwierigkeitsgrad liegt, wenn man da so oben nah am Rand rumknapst. Viel interessanter finde ich bei dem Spiel die Tatsache, dass es ein sehr entlarvendes Quizspiel ist. Und zwar nicht in dem Sinne, dass jemand bloßgestellt wird, weil er was nicht wusste. Also nicht das Ende der Aktion bloßgestellt wird, was ja oft bei Quizspielen so ein bisschen das Problem ist, sondern hier wird so die persönliche Eitelkeit bloßgestellt. Und das finde ich eigentlich den viel cooleren Personality-Test, dass jemand halt einfach mit Hochmut da rangeht und sagt, die 8, die ist ja überhaupt kein Problem für mich in diesem Bereich, die schaffe ich doch locker. Und dann gibt's eine richtig schöne Bruchlandung. Das muss man auch abkönnen. Das kann dann vielleicht nicht jeder, dass der Stolz, der Spielestolz da gekränkt ist. Aber das finde ich auf der Ebene einfach einen coolen Aspekt von diesem Spiel. Dadurch, dass du dich selber in deinen Fähigkeiten einschätzen musst, kann das halt, wie gesagt, sehr entlarvend sein für manche Persönlichkeiten. Finde ich sehr witzig.
Ja, dann wirst du viel Spaß mit mir haben an der Stelle. Denn ich gehöre auch zu denen, die sich bei so Quizfragen immer gerne ein bisschen überschätzen. Denken, ja gut, die 7, das ist ja gar kein Problem. Und dann kommt da so eine 7er Frage, ich denke so, ui, ja, hätte ich mal die 4 genommen besser.
Nur bei Quizspielen?
Aber absolut, nur bei Quizspielen. Nee, tatsächlich ist das ein Aspekt, den ich auch sehr gerne mag bei Quiz. Und das hebt es aus meiner Sicht auch von anderen Quizspielen ein Stück weit ab. Also ich liebe ja Quizspiele, das weißt du. Und für mich ist so ein gelungener Abend, endet ja dann auch, wenn man mit so einem Quizspiel irgendwie beendet oder so, wenn nicht allzu viel Musikwissen abgefragt wird, dann finde ich Quizspiele wirklich toll. Und ich mag hier auch so diese Selbsteinschätzung, weil die Kategorien sind halt auch so herrlich absurd. Also das ist jetzt nicht so, wie viel weißt du über deutsche Literatur oder wie viel weißt du über die Simpsons? Das gibt es natürlich solche Fragen, aber es gibt halt eben auch Fragen, wie viel weißt du über Kanalisationen in der Popkultur oder über Arthouse- und Avantgarde-Filme so, ne? Und die wenigsten würden sagen, ich weiß viel über Avantgarde-Filme, da kenne ich mich gar nicht so aus. Und wenn du dann so reinguckst, siehst du, ah ja, doch, so ein paar Fragen kann ich vielleicht dann doch ganz gut beurteilen. Diesen Ketchup-Mechanismus, den du gerade angesprochen hast, diesen sogenannten, dass man eben...
Mit ja, ich wollte gerade sagen, also in Anführungsstrichen, ja. Ne, aber ganz dicke.
Ja, genau. Aber das finde ich tatsächlich einen interessanten Move bei diesem Spiel oder eben auch mal nicht Move, weil wenn du dich zwei oder dreimal überschätzt hast, dann hast du halt zwei oder dreimal gesagt, jetzt nehmen wir mal eine Sechser-, Siebener- oder Achter-Frage oder sowas und bleibst dann halt da stehen und die anderen flitzen dir weg und haben dann irgendwie drei Vierer-Fragen beantwortet, dann sind ja schon 12 Felder vor dir und dann willst du ja auch nicht so eine Einser- oder Zweier-Frage nehmen, die du mit einer großen Wahrscheinlichkeit beantworten kannst. Und das finde ich tatsächlich ganz interessant, wie viel riskiere ich bei dem Spiel, um möglichst schnell hinterherzukommen oder wann muss ich vielleicht auch mal auf Nummer sicher gehen und sagen, nee, das klappt nicht oder ich bleib jetzt hier schon wieder stehen, komm, beim nächsten Mal kommt garantiert eine Frage aus einer Kategorie, die ich beantworten kann und dann kommt wieder so ein Unsinn. Und dann ist ja bei dem Spiel, gibt's ja noch zwei sehr schöne Elemente, nämlich einmal diese Challenge-Aufgaben, die finde ich ganz cool, da versuche ich immer auch drauf zu landen, weil die so viel Spaß machen, da hast du dann halt irgendwie eine Zeitvorgabe und musst in dieser Zeitvorgabe dann bestimmte Einschätzungen treffen, also eine war zum Beispiel, ordne diesen Sorten der Rittersport-Schokolade die Farbe der Verpackung zu. Also welche Farbe hat Marzipan-Rittersport, welche Farbe hat Edelbitter, welche Farbe hat Traubennuss? Und für jedes
Rot, Blau, Lila?
Ich glaube ja, das ist so.
Bam.
Da gab es auch Knusperflakes und keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, gelb war die.
Gelb?
Ja, genau. So, und dann kannst du halt für jedes Richtige, kannst du da nochmal ein Feld vor und dann kannst du da wirklich in so einer Runde über so eine Challenge-Aufgabe halt wirklich nochmal ein bisschen Meter machen und kannst bei so 3, 4, 5 Felder vorwärts oder manchmal auch zurück, wenn du es nicht beantwortest. Und dann gibt's am Ende, und das ist jetzt so ein kleiner Kritikpunkt, den ich gerne loswerden will bei einem Spiel, das ich insgesamt sehr gerne mag, diese Fast-Geschafft-Fragen. Und da gibt's wirklich Fragen, wo du denkst, ja, die sind ja bockschwer. Also, eine war, ordne irgendwie verschiedene Personen nach Alter. Und dann waren die halt 11, 12, 13 und 14 oder so. Also Julia und Romeo und Julia, Emma Watson im ersten Harry Potter-Film, keine Ahnung wer und keine Ahnung wer. Oder nenne zu einem der folgenden Länder die passende Hauptstadt, um das Spiel zu gewinnen. Uruguay, Fidschi, Kosovo, Haiti, Kenia, Lettland, Aserbaidschan und Neuseeland. Zu einem. So, da fällt einem doch schon sicher mal irgendwie was ein.
Ja, Montevideo.
Bitte?
Montevideo,
Uruguay. Ja, genau. Also fällt einem schon was ein. Aber welche zwei der folgenden Personen starben am selben Tag? Die deutsche Schauspielerin Marlene Dietrich, der amerikanische Präsident John F. Kennedy, der irische Schriftsteller C.S. Lewis, der italienische Papst Johannes Paul I. und der österreichische Rennfahrer Niki Lauda. Das weiß doch keiner.
Montevideo, Uruguay.
So, und da gibt es eine fast geschafft Frage, die heißt dann, nenne drei Prominente mit dem Namen Wolfgang.
So. Ja, ist schon wirklich immer eine krasse Diskrepanz manchmal. Das meinte ich ja vorhin auch bei diesen Fragen im Bereich 7 bis 11. Aber es ist halt aber einfach sauschwer, glaube ich.
Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall eines der cooleren Quizspiele, weil du dich eben selber einschätzt, weil du diese Challenge-Aufgaben zwischendurch hast, diese fast geschafft Fragen. Also das finde ich wirklich ein richtig gutes Spiel. Ich finde die Fragenqualität extrem gut. Es sind 4000 Fragen drin, also 400 Karten, à 10 Fragen. Etwa finde ich die Fragenqualität wirklich gut. Und ja, mit dieser Diskrepanz, die wir gerade angesprochen haben, wirklich eine echte Empfehlung und mich nervt das mit diesen Spielsteinen auch total, weil da hockst du dann da und sagst, jetzt nehme ich den Salzstreuer, der nächste nimmt irgendwie seine AirPods und der dritte sagt, keine Ahnung, was ich hier nehmen soll. Das ist irgendwie so ein bisschen lästig, aber auch jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Spielsteine gibt es in den meisten Haushalten ja ein paar, da finden wir dann schon was.
Wie gesagt, es ist ja mit so einem Augenzwinkern in der Anleitung geschrieben. Ich glaube, es soll cool sein. Hauptsächlich soll es einfach Geld in der Produktion sparen. Ist es halt dann aber nicht. Also das findet keiner witzig, Leute. Packt einfach Spielsteine mit rein. Es sind auch wirklich 4000 Fragen. Liebe Grüße an den Arne von den Bretterwissern. Den muss ich mal kurz korrigieren. Der hat nämlich dann damals gesagt, naja, aber es sind ja immer die gleichen Themen. Dann habe ich ja gar keine 4000 Fragen. Ja doch, weil du hast ja eben zu jedem der Themen, es sind vielleicht nur 400 Themen, aber du hast ja wirklich zu jedem 10 Fragen. Also es sind wirklich 4000 Fragen, Arne. Das ist schon richtig so. Du wirst ja auch wahrscheinlich nicht jedes Mal die gleichen Fragen dann erwischen. Die Chance, dass du dich hier wiederholst, ist schon gering. Da kannst du schon ein paar Partien spielen. Ich habe jetzt noch meinen letzten Kritikpunkt, das ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt, den finde ich sehr schade, weil damit das Spiel sich, glaube ich, einfach selber im Weg steht. Es steht zwar schon drauf ab 14, aber ich finde, man hätte damit ein sehr breites Publikum ansprechen können. Ich hatte das auch bei mir in der Spiele-AG mit dabei und dann sind halt einfach ganz viele von den Karten so, du hast vorhin schon ein Beispiel genannt, dass die dann da sitzen und sagen, ist das ein Avantgarde-Film? Keine Ahnung, nie gehört. So, und die sind 14. Nimm halt vielleicht einfach nicht ganz so elitäre Themen oder nimm halt einfach einen anderen Begriff, der dann oben drauf steht, damit es halt einfach zugänglicher ist. Also ich finde es rekursiert, um jetzt gleich selber mal den Kulturnerd raushängen zu lassen, oft zu irgendwelchen halt so Highbrow-Themen eher, weißt du, so ein bisschen elitär kulturell hoch, wo ich mir denke, na, viele wird das vielleicht nicht ansprechen. Und dann vom Alter her noch, es ist jetzt nicht schlimm im Sinne von, das würde ich denen, also damit werden die versaut oder so. Aber es sind einfach Themen manchmal dabei, da haben Teenager jetzt keine Lust drauf. Also zum Beispiel sollte man in einem männlichen Körper auch mal von oben nach unten, weiß jetzt nicht mehr genau die Begriffe, aber bei einer von diesen Challenge-Aufgaben sortieren, wo ist der Samenleiter, wo sind die Hoden, wo sind die Nebenhoden, wo ist die Harnröhre. So, jetzt sitzt du da mit lauter 12-, 13-Jährigen aus der 7. Klasse am Tisch. Die ganzen Mädchen werden schon rot im Kopf oder am Kopf. Ne? Also das ist halt dann irgendwie nicht geil. Genauso eine andere Challenge-Aufgabe war, ist das ein Starbucks-Produkt oder ist das ein Pornodarstellername? Finde ich jetzt nicht so schlimm, so das kann man ab 14 schon machen, aber die haben da halt keinen Bock drauf. Und dann mach halt einfach vielleicht eine ab 16-Version, wo sowas mit drin ist als Erweiterung und schau, dass du vorher einfach ein schönes, cleanes Familienprodukt hast, dann würdest du das, glaube ich, viel besser an den Mann und an die Frau bringen können, als das jetzt der Fall ist. Ich glaube, damit haben sie sich tatsächlich keinen Gefallen getan, weil ich kann jetzt hauptsächlich nicht wegen dieser anstößigen Themen, sondern hauptsächlich wegen der Schwierigkeit mancher Fragen und diesen Überschriften. Ich kann nicht jede Karte mit Kindern oder Teenagern spielen. Das geht einfach nicht und das finde ich schade.
Ja, und du hast gerade schon gesagt, diese Highbrow-Themen, also das ist wirklich bei den allermeisten Fragen, sind das aber schon Fragen, wo du wirklich auch, ich sag mal, gutes kulturelles oder popkulturelles Wissen brauchst, was viele vielleicht so nicht haben oder womit sich viele nicht so im Detail beschäftigen oder so. Ich habe das mit ein paar Mal mit Leuten gespielt, die gesagt haben, ich habe eigentlich keine Lust mehr auf so Quizspiele, die mir sowas abverlangen. Also dann hier die Frage, für welchen Film war Greta Gerwig erstmalig in der Kategorie beste Regie für einen Oscar nominiert? So, das ist eine 6-Punkte-Frage.
So. Oh ja, also für Mittelfeld ist das schon.
So, ne, das ist dann, und so, wenn du halt dreimal oder viermal auf so einem Feld stehen bleibst und sagst so, keine Ahnung, dann fühlst du dich halt irgendwie schnell blöd. Oder gibt's Leute, die sich dann schnell blöd fühlen. Das heißt,
man. Und du willst ja auch nicht immer nur die 2 oder sowas nehmen, da kommst du dir auch irgendwann doof vor.
Genau, genau. So, deswegen hätte ich 2 Verbesserungsvorschläge gehabt, nämlich zum einen entweder noch mehr zu differenzieren in den Kategorien, weil die sind aus meiner Sicht auch Banane, weil so unterschiedlich sind die dann doch nicht, diese Kategorien. Und zum anderen hätte man vielleicht auch die Möglichkeit geben können, dass man auf so einem Feld sich eine von 2 Karten oder eine von 2 Kategorien aussucht oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt 1-2 Leute, mit denen ich das so hausregle, dass ich sage, komm, wir ziehen 2 Karten und du darfst dir eine davon aussuchen, damit du wenigstens eine kleine Chance hast oder so. Ja.
Weißt du, ich muss einfach nur jetzt hier in dem Zimmer rumgucken, in dem ich gerade aufnehme. Und dann würden mir schon lauter Fragen einfallen. Du kannst, mach halt einfach so, wie viel weißt du über Mineralwasser? Wie viel weißt du über Regale? Wie viel weißt du über Fenster? Wie viel weißt du über Drucker? Wie viel weißt du über Kugelschreiber? Ey, es gibt doch so viele Themen, wo du einfach 10 Fun Facts irgendwie zusammentragen kannst, ohne dass du jetzt sagen musst, wie viel weißt du über das japanische Kirschblütenfest? Und dann sitzt du erstmal da so, hey, was? Also ein paar Leute zumindest, ne? Also ein bisschen das Niveau runterschrauben wäre, glaube ich, besser gewesen.
Ja, und trotzdem hat's da eine Zielgruppe bei Leuten, die sich gerne auch schlau fühlen und sich gerne auch schlau überschätzen oder dabei schön auf die Fresse fliegen, um dir eine gute Laune zu bereiten, weil sie sich mal wieder überschätzt haben. Ja.
Ja, das war auf jeden Fall in Deutsch übrigens bei Asmodee erschienen im Vertrieb von Les Éditions de Base, würde ich mal mit meinem 5 Jahre Französisch sagen. Leider kein Designer, kein Gestalter irgendwie angegeben oder Gestalterin, Designerin. Ist aber das Spiel Quiz aus dem Jahr 2024. 2 bis 16 Spieler übrigens. Man kann dann so Teams ja auch natürlich bilden.
Ja. Die DesignerInnen sind noch auf der Suche nach Spielsteinen und wenn sie gefunden haben, werden sie erwähnt erst. Ja, genau. Ja, da kommen wir schon zum letzten Titel für heute. Und auch den habe ich schon mal ansatzweise gesprochen im Jahresrückblick und habe gesagt, zur Zeit, als Thomas Gottschalk noch erträglich war, war Wetten, dass das Ereignis, was so die Familie vor den Fernseher zusammenholt, am Lagerfeuer der Gemütlichkeit in deutschen Haushalten. Und ein bisschen bringt das ja auch oft das Spiel des Jahres mit sich, zumindest in diesem Fall. Denn vor 2 Jahren, 2023, ich habe im Jahresrückblick fälschlicherweise 2022 gesagt, was natürlich Unsinn ist, also 2023.
Kacknoob.
Wirklich, also gar keine Ahnung, ja. Wurde Dorfromantik zum Spiel des Jahres gewählt, ja unter anderem, also von der Jury, in der unter anderem auch du sitzt. Und jetzt ist eben der Nachfolger erschienen, nämlich Dorfromantik Sakura. Und da ich ja ein bekennender, großer Dorfromantik-Fan bin und immer war.
Also ich dachte schon Japanologe.
Ich habe 2 Semester Japanisch, also ich habe 2 Semester auch einen Japanischkurs an der Uni besucht, aber das ist nicht mehr viel hängen geblieben. Ich kann noch sagen, Watashi wa Chizubaga tabimasu. Ich esse
das einen. Das hast du auch hier im Podcast schon mal gesagt, genau, das weiß ich, ja, was das ist.
Aber viel mehr kann ich nicht. So, insofern ist Dorfromantik Sakura eben ein Titel, auf den ich sehr neugierig war, nachdem ich von Dorfromantik das Duell hochgradig enttäuscht war. Wir haben es ja auch zusammen gespielt, sitze dann gegenüber und muss dann die ganze Zeit irgendwelche Plättchen raussuchen und so. Das fand ich ja wirklich überflüssig. Umso mehr war ich gespannt nach der positiven und nach der negativen Erfahrung von Dorfromantik und Dorfromantik das Duell, war ich dann sehr gespannt auf Dorfromantik Sakura. Und glücklicherweise bietet es mir ein bisschen ähnliches Spielgefühl oder ein sehr deutliches Spielgefühl, ähnlich zu dem, was ich von dem ursprünglichen Dorfromantik kenne, nämlich man sitzt wieder zusammen und versucht diesmal ein bisschen andere Felder zusammen zu puzzeln. Also statt Getreidefelder haben wir halt jetzt Kirschblüten und wir haben jetzt noch Reisfelder mit dazu und wir haben nach wie vor Dörfer. Also wir haben ein bisschen andere Landschaftsteile, aber im Prinzip das gleiche Spiel. Trotzdem haben wir in diesem Spiel eben auch ein paar neue Entwicklungen oder neue Boxen, die wir wieder freischalten können und neue Überraschungen, die wir freischalten können, nenne ich sie jetzt mal. Nämlich, dass wir durchaus auch unterschiedliche Dinge sammeln. Ich glaube, eins können wir so ein bisschen spoilern. Man fängt irgendwann an, so Kirschblüten zu sammeln nach gewissen Begebenheiten und darf dann noch auf einem Kirschblütenpfad auf diesem Kampagnenbogen weiterlaufen und kann dann nochmal weitere Elemente freischalten und verschiedene Persönlichkeiten, die einem dann beim Sammeln dieser Kirschblüten helfen können, so, und man kann im Fluss und in der längsten Straße kann man wieder, also wir haben jetzt keine längste Eisenbahn, sondern eine längste Straße, einen längsten Fluss, sowas, also wir können da verschiedene neue Dinge wieder erarbeiten oder freischalten. Das Spielgefühl selber ist genauso einladend, genauso harmonisch und entspannt zum Puzzeln wie auch beim ursprünglichen Dorfromantik. Ich finde es jetzt tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anspruchsvoller, also auch wirklich eine gute Fortführung, weil ich jetzt zum Teil Plättchen habe, die ich mir wirklich hart freispielen muss, was gar nicht so leicht ist. Die gab es im alten Dorfromantik auch, aber jetzt habe ich oftmals so verschiedene Plättchen, die ich auf unterschiedlichste Weisen freispielen muss, eben auch mit diesen Kirschblüten noch als zusätzliche Währung und so. Und dadurch kommt nochmal ein etwas anspruchsvolleres Spielgefühl rein. Und ich habe auch so ein paar Boni, die ich jetzt auch nicht spoilern will, die mir aber erlauben, zum Beispiel die Plättchen, die 3, die am Anfang zur Seite gelegt werden, wieder später mit ins Spiel reinzubringen, was ich dann nochmal interessant finde. Also
das hast du es ja doch gespoilert.
Ja, aber nicht die Details. Wie das geht und wie das passiert und so, das nicht. Aber das sind so Elemente, die ich im ersten Dorfromantik oft ein bisschen vermisst habe. Da ich denke so, oh Mist, da ist doch jetzt dieses eine Plättchen, das brauche ich, das liegt jetzt in der Schachtel. Und jetzt gibt's eben Mechanismen, mit denen ich zum Beispiel an die wieder drankomme. Also ein ganz, ganz ähnliches, aber doch mal ein bisschen komplexeres Spielgefühl. Und ich bin wieder voll im Dorfromantik-Fieber. Wir haben jetzt innerhalb weniger Tage 17 Partien gespielt, tatsächlich zu zweit. Und das erste Dorfromantik habe ich ja vielfach auch alleine gespielt. Es ist jetzt bei uns wirklich so, dass wir sagen, hey, wir haben wieder Lust auf einen kleinen Ausflug nach Japan. Wir setzen uns zu zweit hier hin, räumen den Tisch frei, weil wir brauchen wieder sehr viel Platz. Und dann laufen wir da schön durch Japan, bauen an Kirschblüten, Wald oder so, bauen kleine Dörfer, bauen Reisfelder zusammen, haben wieder diese Fahnenwertungen, die wir kennen, und alle diese Elemente, die dann doch sehr vertraut sind aus dem ursprünglichen Dorfromantik und eben ein paar weitere Elemente. Und das ist tatsächlich was mir richtig gut gefällt. Und du hast ja, glaube ich, auch schon ein paar Partien gespielt. Ist wahrscheinlich kein Titel, den du jetzt hardcore vertiefst, weil du ja als Jurymitglied schon ein bisschen durch bist mit dem Dorfromantik-Thema. Aber vielleicht, was mich wirklich interessiert, was ist denn das, was dir so ganz persönlich an Dorfromantik gut gefällt oder jetzt auch an dem Nachfolger?
Also du hast ja schon angesprochen, die Nachfolgeprodukte, die haben dann irgendwie nicht so gezündet. Also das Duell war für mich ehrlich gesagt ein Reinfall. Warte mal, ich wollte noch was anderes fragen. Weißt du eigentlich jetzt als altgedienter Japanologe, was heißt denn eigentlich Sakura? Ich habe das gar nicht nachgeguckt.
Finde ich raus,
weiß
ich
nicht. Okay, dann kannst du das ja schon mal googeln währenddessen. Also ich finde, man merkt halt einfach, oder andersrum angefangen, du hast vollkommen recht, weil ich halt für Jury-Spiel des Jahres ganz viel ausprobieren muss, gucke ich halt bei so einem Spiel, ist das jetzt irgendwie sehr viel anders als das Ursprungsspiel? Muss ich mir das jetzt nochmal wirklich neu angucken für die Vereinsarbeit in der Bewertung? Deswegen habe ich es ein paar Mal gespielt. So, ich habe aber bei weitem nicht die Kampagne durchgespielt, denn ich habe halt sehr schnell gemerkt, wie du auch, das fühlt sich eigentlich an wie das alte Dorfromantik. Also es ist wirklich more of the same, hätte ich jetzt gesagt. Nicht im Sinne von, es sind immer die gleichen Aufgaben, aber wie das Spielgefühl halt ist. So, das Spiel ist für mich im Groben und Ganzen schon das Gleiche. Und deswegen habe ich dann auch wieder gemerkt, warum mir Dorfromantik damals so gut gefallen hat, also damals vor 2 Jahren. Und deswegen ist es auch ein super, muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, es ist ein super Stuss, was einfach manche manchmal sagen, oh, das würde ich aber nie zu fünft spielen, wo ich mir denke, Junge, das hast du im Leben kein einziges Mal ausprobiert, dann würdest du das nicht sagen. Ich hatte das nämlich auch in der Spieler-AG mit dabei. Das war ein Tag, da waren 5 Schüler da, also 5 und ich. Wir waren 6, wir haben eine Runde Dorfromantik, Sakura gespielt. Hat super funktioniert, weil halt einfach jeder mitgucken kann. 12 Augen sehen einfach mehr als 4 zum Beispiel. Und dann kann jeder mal sagen, ich glaube, hier ist es am besten, ah, meinst du nicht hier? Und dann kann man das richtig schön miteinander ausdiskutieren. Und genau das hat mir so viel Spaß gemacht. Und genau das war halt beim Duell dann zum Beispiel einfach nicht mehr da, weil da hat sich einfach jeder angeschwiegen und sein eigenes Dorf gebaut. Ja, und das hat mir einfach wieder gezeigt, deswegen war Dorfromantik so toll. Natürlich ist auch super, dass du dir Sachen freischaltest, weil das hält dich einfach bei der Stange. Das ist halt einfach wie ein Page-Turner oder halt eben so ein Cliffhanger aus dem Filmbereich. Du willst halt wissen, wie es weitergeht. Das ist einfach, spricht den inneren Kern des Menschen an. Du willst einfach mehr, mehr, mehr. Da sind wir dann doch irgendwie Kapitalist durch und durch. In dem Fall sind es halt mehr Erfahrungen, aber es triggert halt einfach die Leute und die wollen dann wissen, was passiert da. Und deswegen ist es schön, dass sie, soweit ich das gespielt habe, auch tolle neue Ideen hatten, die dann wirklich nochmal einen neuen Aspekt reinbringen. Keine so eine tolle neue Idee war es, die Reisfelder so zu gestalten, dass ich irgendwie nie erkenne, wo die jetzt genau sind. Da hätte ich mir das ein bisschen optisch besser gewünscht tatsächlich. Aber ansonsten ist das eine super Fortsetzung, nennen wir es mal, oder ein Dorfromantik 2.0, was ich jedem, ohne es jetzt ganz fertig gespielt zu haben, da vertraue ich jetzt mal auf dein Urteil, aber wo ich rein gewissens vom Spielgefühl her sagen kann, wenn ihr Dorfromantik mochtet, ist das euer Ding. Also wenn ihr einfach nochmal so eine Erfahrung haben wollt, dann werdet ihr damit ziemlich glücklich werden. Und wie gesagt, also sorry, ich kann niemanden ernst nehmen, der einfach nur, das betone ich jetzt nochmal, der einfach nur diesen Satz sagt, das würde ich nie zu fünft spielen wollen. Da steckt ja schon drin, das hast du nie gemacht. Das funktioniert super in der Anzahl. Alle, die das damals gesagt haben, bin ich mir sicher, haben das solo oder zu zweit gespielt, haben es nie ausprobiert, weil das ist wirklich die Stärke des Spiels. Du kannst das als große Gruppe auch super spielen.
Ja, ich habe das, glaube ich, auch mal gesagt, aber eben nachdem ich so eine Erfahrung gemacht habe, da war aber einfach die Gruppe nicht die richtige. Es waren also 5 Leute, die das dann zusammengespielt haben und da waren es dann 3 Leuten halt egal, wo man diese Plättchen hinlegt. So, das ist dann.
Das gibt's aber bei jedem Spiel und dann muss ich es halt mit der anderen Gruppe nochmal ausprobieren. Aber wie gesagt, die haben mir dann auch noch gesagt, ich würde das nie machen wollen. Also das war ja quasi noch die unvollendete Zukunft. Du hast es ja wenigstens mal ausprobiert. Und dann hättest du es ja auch begründen können, so wie gerade eben. Und dann ist es ja auch legitim. Aber einfach immer nur so rauszublöken, zu 5 ist das bestimmt scheiße, finde ich halt einfach Mist, sorry.
Nee, ich find's tatsächlich, also ich hab's in, also das Sakura noch nicht, aber das ursprüngliche Dorfromantik in unterschiedlichen Konstellationen gespielt und was ich jetzt gerade so genieße, ist tatsächlich wie so ein kleines Ritual. Wir spielen das hier zu zweit, wir setzen uns dann dahin, wir freuen uns, wir bauen das dann wieder schön auf für uns und dann spielen wir das durch und dann merken wir wieder, Mist, jetzt haben wir wieder schlecht geplant, jetzt fehlt uns wieder irgendwie diese 3 Punkte für diese eine Karte oder jetzt haben wir wieder bei dem einen knapp das Ziel verpasst, gehen wir es gerade nochmal an und dann kannst du wieder eine Box öffnen, dann hast du wieder neue Karten, so. Das Einzige, was uns ein bisschen gestresst hat, das ist jetzt gar nicht ein Vorwurf des Spiels, sondern bei uns haben sich dann zu viele dieser unerledigten Aufgaben neben dem Spiel angesammelt und dann haben wir so ein bisschen den Überblick verloren zwischenzeitlich. Worauf achten wir denn jetzt eigentlich? Und dann musst du wirklich zwei, drei Partien spielen, wo wir sagen, jetzt nehmen wir mal gezielt nur das und dann nehmen wir gezielt nur das und dann nehmen wir gezielt nur das in den Blick und versuchen, darauf hinzuarbeiten. Das geht dann schon auch, das fühlt sich dann manchmal so ein bisschen an wie, ich muss da jetzt so ein To-Do abhaken und muss jetzt diesen Auftrag erfüllen. Aber das ist auch wirklich das Einzige, weil im Großen und Ganzen ist das wirklich eine prima Geschichte.
Und das war ja aber ehrlich gesagt beim alten Dorf Romantik auch schon so. Also gegen Ende der Kampagne hast du wirklich schon richtig viele Wertungen drin. Da musst du echt gut aufpassen, dass du den Überblick behältst. Ja.
Absolut. Und für uns war es jetzt auch wirklich eine coole Geschichte, weil, wie gesagt, einige der Aufgaben, die neu dazukommen, sind eben nochmal anspruchsvoller. Man kann sich weitere Plättchen freischalten, die auch ja was Neues mit reinbringen. Und deswegen, wenn du Dorfromantik mochtest, dann ist Dorfromantik Sakura von mir eine Empfehlung. Wir sind jetzt kurz vor Kampagnenende. Wir müssen jetzt noch so zwei, drei Aufgaben erfüllen, um dann auch wirklich die Kampagne abschließen zu können. Und wir sind auch noch nicht ganz bei den Punkten, die wir dafür brauchen. Aber wir nähern uns, man kommt ja mehr Material rein. Deswegen macht man dann später natürlich viel mehr Punkte, kann auf viel mehr Wertungselemente achten. Und das ist das, was eben große Freude macht. Und Sakura ist die Kirschblüte im Japanischen. Also das ist die, eine, wie Wikipedia verrät, eine große nationale Leidenschaft und Aufgabe, diese Kirschblüte in Japan. Insofern hier auch das Thema, weil eben auch mit Kirschblüte ganz viel arbeiten.
Wollte ich gerade sagen, es ergibt ja Sinn.
Absolut. Ja, also auch wieder eine riesige Empfehlung. Dorfromantik Sakura von Michael Palm und Lukas Zach. Toller Nachfolger vom ursprünglichen Dorfromantik Standalone. Also man braucht das Ursprungsspiel nicht dazu. Das können wir vielleicht noch dazu sagen. Natürlich wieder bei Pegasus Spiele erschienen. Und ja, zumindest von meiner Seite, was ich bis jetzt gespielt habe, 17 Partien, eine absolute Empfehlung. Über 40 Elemente, die wir freischalten können in 6 Boxen. Also da steckt doch eine ganze Menge wieder drin und eben auch nochmal deutlich mehr. Und ich würde sagen, eben auch einen kleinen Ticken anspruchsvoller als das ursprüngliche Dorfromantik in den Aufgaben, auch im Kampagnenblatt. Was mir gut gefällt, ist, das Kampagnenblatt ist, obwohl es größer ist, auch übersichtlich. Das muss ja nicht immer so sein. Es gibt auch Kampagnenblätter, die ich dann manchmal als unübersichtlich empfinde. Hier ist es total schön, wenn man auch wieder entscheiden kann, gehe ich rechts rum oder links rum, schalte ich mir erst dies frei oder erst jenes. Also das macht schon sehr viel richtig und triggert genau das, was du gerade sagtest, dieses ich will weiterkommen, komm, ein Schritt fehlt noch, wir spielen noch eine Partie. Also man bleibt dann dran und das Spiel zieht einen so in so einen Page-Turner, in so einen kleinen, ja, Suchtfaktor wäre vielleicht ein bisschen negativ, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
Nein, was meinst du?
Sehr schön. Ja, was ich meine ist, wir haben schon 6 Spiele jetzt für heute wieder besprochen, nämlich Miezekatze haben wir besprochen, wir haben über Boreal gesprochen, über Oh My Pigeons haben wir gesprochen, über Endeavor, die Tiefsee, über Quiz oder Quiz und eben über Dorfromantik Sakura, also wieder 6 Spiele aus dem aktuellen Jahrgang, die aus unserer Sicht aus dem einen oder anderen Punkt besprechenswert waren. Und natürlich interessiert mich oder uns, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wie ist deine Perspektive zu den Spielen? Hast du sie schon gespielt? Hast du ein Urteil? Hast du eine Meinung dazu? Dann sind wir sehr neugierig, welche. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du mal bei den Brettagogen reinhörst. Das ist der Podcast vom Nico und dem Chris und dem Daniel und dem Steff, also da gerne auch mal den einen oder anderen, das ein oder andere Ohr schenken. Und wir freuen uns auch über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder dem Podcatcher, in dem du das eben hörst. Freuen wir uns sehr. Ich sag dir, lieber Nico, ganz lieben Dank für deine Zeit. War wieder eine schöne Folge, sehr unterhaltsam, sehr erkenntnisreich. Und du weißt es längst, als Gast hast du gleich das letzte Wort, hast dir wahrscheinlich schon was Schönes ausgedacht, liebe Hörerin, lieber Hörer. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Viel Spaß beim Spielen. Das letzte Wort hat jetzt Nico Wagner aus dem Brettagoge-Podcast und der Spiel des Jahres-Jury.
Und ich werde mein letztes Wort diesmal richtig schön nutzen und mal schön filibustern hier dein Ende. Du weißt, was ein Filibuster ist? Sehr schön. Hast du ein Sky-Abo? Okay, dann kennst du wahrscheinlich, er hatte mit dem Kopf geschüttelt, dann kennst du leider nicht die Serie, auf die ich mich jetzt gerne beziehen würde. Und so geht's mir nämlich auch, dass ich die nicht kenne, obwohl ich ein Sky-Abo habe wegen Fußball. Und zwar, ich habe dir als Gast, macht man das ja in Deutschland so, das ist ja immer so eine der Kulturschocks für Leute aus dem Ausland. Man bringt als Gast auch noch was mit, also eine Flasche Wein oder eine Tüte Chips oder so. Ich habe heute quasi mal meine Dreckwäsche mitgebracht und lade die schön in deinem Wäschekeller ab, anstatt in meinem Podcast. Ich habe nämlich noch einen Verriss dabei. Ich würde noch gern ganz kurz über ein Spiel sprechen, nämlich Der Pass, Tatort Bergsee. Der Pass war eine Serie auf Sky eben und der EMF Verlag, den kennen vielleicht jetzt ein paar von Mango Tango letztes Jahr, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Die haben sich gedacht, ey komm, wir machen dazu ein Krimispiel. Und hinten auf der Schachtel steht auch noch sowas wie, sinngemäß sowas wie, willst du ein spannendes Abenteuer erleben und jedes Mal entwickelt sich die Geschichte anders und knobel dich und deute die Hinweise oder irgendwie sowas und knobel dich zur Lösung, finde den Täter, irgendwie sowas in der Art. Ich habe mir gedacht, komm, vielleicht können wir da morgen noch drüber spielen und hab's gestern Abend noch gespielt mal, weil das geht nämlich auch alleine. Ganz kurz, wie das ausschaut. Also anscheinend geht's in der Serie drum, dass da so eine Wasserleiche in einem Bergsee auftaucht und es spielt wohl dann oft an diesem See, in der Hütte, die da ist und in diesem Waldgebiet. Und das wird über einen Spielplan tatsächlich dargestellt. Den legst du am Anfang erst aus. Es gibt 6 Hüttenplättchen, 6 Winterplättchen oder Waldplättchen mit Winterlandschaft und 6 Seeplättchen. Auf jedem dieser Plättchen ist irgendein Ereignis drauf. Wenn du das umdrehst, siehst du 4 farbige Ecken. Also du siehst, was weiß ich, irgendwie einen Steg zum See zum Beispiel jetzt, ne, irgendwie. Und dann weißt du, okay, ich bin jetzt am See und dann würfelst du einen Farbwürfel und der sagt dir, mache ich Ereignis gelb aus der linken Ecke, Ereignis rot aus der rechten Ecke oben oder grün oder blau. Dann guckst du in einem Abenteuerbuch nach, was passiert und versuchst, dieses Rätsel zu lösen. So wollten die quasi darstellen, dass du immer wieder das gleiche Spiel spielst, aber jedes Mal halt würfelst. Also eine Viertelchance hast, das zu kriegen. 36 Plättchen sind drin. Alle Mathematiker mögen mich jetzt Lügen strafen, aber ich glaube, dann rechnet man ja aus, ein Viertel hoch 36 sind die verschiedenen möglichen Stories, die da halt eben rauskommen können. Klingt erstmal super toll. Aber jetzt kommt das große Problem, weshalb dieses Spiel so ein absoluter Mist ist. Natürlich wissen die nicht, in welcher Reihenfolge decke ich diese Plättchen auf. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie stringent diese Geschichte ist, die da erzählt wird und wie toll diese Rätsel funktionieren, die da drin sind. Es ist nämlich dann so, dass du würfelst beim ersten Plättchen die Nummer 3. So, das heißt, du fängst mit dem blauen Anfang an oder so. Es geht immer damit los, dass du diese Wasserleiche findest, aber einmal findest du, ich habe mal reingeguckt, ich spoiler das mal, weil ich empfehle euch eh nicht, dieses Spiel irgendwann mal zu spielen. Ihr guckt dann rein in die Tasche von dieser Person und dann sind da irgendwie 2 Ausweise drin. Oder es ist ein Kassenbon drin. Oder es ist eine Kreditkarte drin. Solche Sachen findet ihr dann, aber die Ausgangssituation ist an sich die gleiche. So, und dann geht's los mit, du musst ein Rätsel lösen und dafür einen Code rausfinden, den du auch mit so einem Prüfmechanismus da mit so einem Pappding wieder prüfen kannst, wie bei den Exit-Spielen so ein bisschen. Aber du musst quasi einen Code rausfinden. Und deswegen sind diese Rätsel dann, ja, die Kosten von dem minus die Kosten von dem ergibt dann die Lösung. Also ein Mathe-Rätsel. Ich habe mir gedacht, okay, ist das das erste Rätsel, vielleicht so zum Reinkommen. Dann decke ich das nächste Wasserplättchen auf. Dann sind sie, wie gesagt, irgendwie am Steg. Ja, und dann ist es wieder so ein Mathe-Rätsel. Und irgendwann laufen sie später durch den Wald und dann so, also das ist dann immer so eine Comic-Seite, es ist eigentlich ganz nett gemacht mit so einem Comic und dann wird da die Geschichte weitererzählt. Ja, und dein Kollege XY, weiß schon gar nicht mehr, wer heißt, sieht auf einmal eine Spur im Schnee. Und du bist ja in einem Krimi-Fall, ne? Es ist jemand gestorben. Und dann sieht diese Spur so aus, dass dein Kollege sich runterbückt und sagt, ha, das ist ja interessant, da liegt ein Mathe-Rätsel im Schnee. Und dann machst du wieder so ein Mathe-Rätsel. Und es hat überhaupt nichts mit dieser Geschichte zu tun. Das fühlt sich an wie aus den 80ern, Leute. Ey, in der Redaktion, lasst euch bitte Geschichten einfallen, die irgendwie stringent erzählt sind und wo die Rätsel was mit dieser Geschichte zu tun haben. Dann sind sie irgendwann in der Hütte. Ah, der Täter ist geflüchtet, hat aber noch irgendwelche Zeichen an dem Fenster hinterlassen, an der dreckigen Scheibe. Dann sind es solche Aufgaben wie in diesen Intelligenztests. Du hast 3 Fenster mit so einem Muster. Wie sieht das 4. Muster aus? Und ich habe gedacht, Alter, das ist nicht dein Ernst. Wenn ich mir ein Spiel kaufe und da steht drauf, erlebe eine spannende Krimi-Geschichte, deute die Hinweise, ermittle den Täter, dann will ich da irgendwie deduzieren. Es gibt ja genug Krimispiele mittlerweile, wo man sich abgucken könnte, wie das funktioniert, dass du einfach eine Geschichte erzählst und ermittelst. Nee, hier machst du einfach 36 von diesen Mathe-Rätseln hintereinander Und du denkst ja dann spätestens nach dem fünften Mathe-Rätsel, ey, ist mir eigentlich egal. Ich gucke jetzt die Lösung nach. Ich bin doch nicht mehr, wie gesagt, 1985 stehen geblieben. Da hat sich so viel getan in dieser Entwicklung der Krimi und Rätsel und sonst was Spiele, dass ich mir echt gedacht habe, Leute, die Idee war ja wirklich ganz nett zu sagen, wir wollen hier was schaffen, wo man immer wieder mit dem gleichen Spiel eine neue Geschichte erleben kann. Aber es ist keine Geschichte und es sind einfach keine guten Rätsel. Dementsprechend, du kannst jetzt leider nicht mehr drauf antworten. Das ist genau der Fauxpas in deinem System. Ich feiere es gerade. Deswegen kann ich euch nur sagen, der Pass Tatort Bergsee von EMF, Autor, weiß ich gar nicht mehr, stand aber sogar irgendwo drauf. Moment, ich gucke nochmal schnell nach. Das offizielle Spiel zur Serie, ich find's nicht mehr, ist aber auch jetzt in dem Fall vielleicht dann doch egal. Spielt es nicht, es ist schlecht. Kauft euch bitte was anderes.